Ihr hört den Sonderpodcast zum Gratis-Comic-Tag 2017. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Setzt entweder hier Comic Review jetzt, oder Hunting Down Comics ein. Es ist ein Sonderpodcast zum Gratis-Comic-Tag und ihr hört schon wieder mein Geist, der mich.
Der dann wieder so blöd im Hintergrund rumlacht.
Dazwischen. Helge von vom Elb-Berlin.
Ja, genau. Spree-Berlin hatten wir uns doch geeinigt, ne? Also, was ist denn eigentlich kein Sonderpodcast bei uns, ne? Also eigentlich ist ja alles immer besonder.
Naja, der ist schon ein Sonderpodcast insofern, weil Gratis-Comic-Tag halt nur einmal im Jahr ist. Und diesmal hört ihr ihn etwas zeitiger. Und wenn ihr ihn vor dem, was war das, der 13.
Newsflash.
Den 13. Mai hört oder am 13. Mai noch vor Ladenschluss, dann rennt in die Buchhandlung eures Vertrauens, wenn es dort Comics gibt, oder noch besser in den Comicladen eures Vertrauens, wenn es dort Bücher gibt. Dort bekommt ihr nämlich die gratis Comic-Tag-Ausgaben, wobei ich es gerade aus dem Kopf nicht habe, wie viele Hefte, wir haben zwar alle da, wie viele Hefte es tatsächlich sind, sonst gab es immer so einen schönen Überblick. Gefühlte.
Hast du den Überblick nicht? Ist er bei mir.
Wie viel waren es?
Sind 15, 30 Stück.
30 Hefte. Ganz bunt gemischt. Und ich war ja, kleiner Vortrag, ich werde nochmal in dem nächsten Hunting Down Comics Podcast näher drauf eingehen. Auf dem Comicpark, dort gab es zum Beispiel von Comic Attack, dem Erfurter Comicladen, die hatten zum Beispiel, weil ja auch die neuen Hefte erst am 13. Mai rauskommen dürfen, ganz offiziell, hatte ich mich auch mit einem anderen Verlag, der auch ein Gratis-Heft rausbringt, unterhalten, nämlich dort die US-Ausgabe des Gratis-Comic-Tag. Und der ist nämlich immer am ersten Samstag des Monats Mai und wahrscheinlich ist dann der Deutsche immer am zweiten Samstag des Monats Mai, also eine Woche zeitversetzt. Und zu den Besonderheiten, ich hatte, normalerweise ist es so, in Leipzig kannte ich es so bei der Comic-Combo Leipzig, dass sie es so gemacht haben, dass du dir in der Regel so drei bis fünf Hefte eigentlich mitnehmen konntest, immer je nachdem, wie stark der Ansturm war. Im ersten Jahr, wo ich war, da war so gefühlt eine halbe Stunde später schon alles weg. Was man auch wissen muss, ist, dass sowohl die Verlage als auch die Händler, ich glaube 50-50 der Produktionskosten zahlen. Also für die sind die nicht kostenlos, ihr bekommt die trotzdem kostenlos. Und zum Beispiel auch viele Online-Händler, ich habe extra bei meinem Online-Händler des Vertrauens geguckt, Comic Room Hamburg, die haben so eine Staffelung, wenn ihr im, ich weiß gar nicht, von wann bis wann man dann einkaufen muss. Sagen wir mal, wenn ihr am dem 13.05. einkauft und 25 bis 49,99 Euro ausgebt, kriegt ihr 5 gratis Comics dazu. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob man sich die aussuchen kann, aber man kann die, glaube ich, anklicken, also wie man klassische Hefte kauft. Von 50 bis 99,99 Euro kriegt man 15 gratis Comics dazu. Und wenn ihr mindestens 100 Euro ausgebt, dann, also wenn ihr eh einmal im Vierteljahr Comics kauft, dann kauft die alle, dann kriegt ihr alle 30 Hefte gratis dazu. So viel als Kundenservice, das ist schon mal nicht schlecht.
Ob man ist jetzt, schon ein ganz guter Deal, ja.
Wollte ich gerade sagen, ob man jetzt immer alle 30 braucht, aber man kann sie ja auch verschenken. Ich werde den auch dann einen Großteil wahrscheinlich so an meiner Umgebung verteilen, die sonst nicht so Comics-affin sind, einfach weil das ja auch ein prima Einstieg ist in diverse Serien.
Auf jeden Fall. Also was man natürlich nochmal dazu sagen muss, Gratis-Comic heißt jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal so kurz überblicke, hier gibt es zum Beispiel einen Gaston und es heißt dann nicht, dass du das komplette Album bekommst oder überhaupt ein Album, sondern es handelt sich dann halt um so ein Heftchen, also in US-Größe und dann auch nur ein Auszug, aber natürlich bei so einem Heften wie oder so einem Album wie Gaston funktioniert es natürlich wunderbar, weil da ja mehr oder weniger eine Seite ein Gag ist. Bei anderen funktioniert es manchmal nicht ganz so gut, wobei ich das Gefühl habe, dass auch die Comic-Verlage da jetzt ein bisschen dazugelernt haben. Also oft sind es dann mehr Seiten, oft haben sie extra Sachen ausgesucht, die sich gut zerstückeln lassen oder wo dann so eine Art einfach ein schöner Cliffhanger oder ein schönes Ende dann geboten wird.
Oder bei Paper Girl ist es, glaube ich, wirklich das erste US-Heft, wenn ich mich recht erinnere.
Genau,
oder,
ne? Genau, weil die sind ja natürlich auch eh nur 22 Seiten. Insofern funktioniert das natürlich auch wunderbar. Also das sind sehr schöne Sachen wieder dabei und meiner Meinung nach wird es wirklich jedes Jahr auch ein bisschen besser, aber nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr jetzt denkt, so geil, jetzt kann man sich hier ein Gratis-Comic nehmen. Ich habe die Geschichte, glaube ich, letztes Jahr schon mal erzählt. Ich war ja eigentlich, glaube ich, bisher jeden Gratis-Comic-Tag habe ich irgendwie gearbeitet, also signiert irgendwie in Comicläden oder Buchhandlungen. Und da war das so, dass dann die mir vom Buchladen erzählt haben, dass dann jedes Mal halt irgendwie ganz viele Comics geklaut werden, weil die halt denken, die können sich alle gratis Comics nehmen, einfach aus den Regalen so, und dann weg sind sie, und dann, dass sie da auch nicht so richtig gegen machen können, weil das ist halt, ja, weil das halt irgendwie so relativ schlecht kommuniziert ist oder die Leute es halt nicht verstehen. Ja, ansonsten, wie gesagt, diesmal leider nicht dabei, muss ich erstmal was Neues irgendwie zeichnen selbst.
Du kriegst doch nichts mehr gebacken. Ey, du bist doch raus aus dem Geschäft.
Ich bin mittendrin, sagen wir so, aber es ist, ja, könnt ihr euch ja vorstellen, es ist schon eine Menge Arbeit natürlich, ein neues Comic zu machen. Aber darüber wollen wir auch gar nicht reden, sondern über die Comics. Leider haben wir gerade, ich habe schon zu Daniel gesagt, er hat mich kurz gefragt, was ist eigentlich dein Lieblingscomic? Wir haben beide das Gleiche gesagt und er so, oh, und das war irgendwie ein cooler Effekt, weil wir ja wirklich nicht vorher darüber gesprochen haben. Und ich habe zu ihm gesagt, na Mensch, Mist, dass wir das nicht live gemacht haben. Jetzt habe ich trotzdem mal kurz diese tolle Geschichte erzählt.
Genau. Aber ich, und wir werden aber nicht verraten, was es ist, sondern das ist ganz am Ende. Ich werde auch nochmal alle Sachen verlinken. Es gibt auch diverse Sachen, die ist auch schon als Album zu verkaufen. Ich mache so eine Liste einfach. Ansonsten geht ihr einfach auf, um dafür Werbung zu machen. Der beste Überblick ist, glaube ich, auf gratiscomictag.de/comics. Dort ist nochmal alles schön mit Covern aufbereitet. Ansonsten haben wir gefühlt, also ich habe mir so 10 persönliche Highlights für mich rausgesucht, wo wir vielleicht ein wenig mehr darüber sprechen. Andere werden wir halt nur ganz kurz erwähnen, was es alles so gibt. Ansonsten lohnt sich halt so ein Gratis-Comic-Tag halt immer, weil man erstens merkt, na gut, erstmal ist immer, haben wir, glaube ich, jedes Mal gesagt, es sind natürlich auch viele Kinder dabei, muss man einfach ein bisschen Rücksicht nehmen, die da durchstürmen und so viel wie möglich irgendwie absahen wollen, weil es einfach geil ist. Es
gibt natürlich auch extra Comics für Kids, eine ganze Menge, das ist auch eine schöne Sache eigentlich.
Das finde ich.
Hast du davon auch welche gelesen, von den Comics für Kids?
Ja, und werde sie auch noch lesen, wenn ich sie dann meinem Jüngsten an die Hand gebe, weil die kann man halt problemlos geben. Das ist nämlich eine Mini-Mini-Kritik, nochmal zum Comic-Park zurück, von dem wir dann im nächsten Huntington Comics reden werden. Dort gab es von Comic Attack, was eine sehr schöne Aktion war, auch so kleine Goodie-Tüten. Da war jetzt nichts Großartiges drin, so ein paar Leseproben, eine Batman-Maske und so ein paar Kleinigkeiten, aber unter anderem auch ein Manga für 18+ und auch eine Batman-Geschichte, die ein wenig brutaler war. Da müsste man vielleicht für das nächste Mal, wie gesagt, war der erste Park dieser Art. Vielleicht
da so hat man auf einmal so eine Boys-Love-Geschichte drin.
Kindertüten oder packen oder sowas, und man will sie ihnen auch nicht gleich wegnehmen, aber sie haben es dann verstanden und es war okay. Und wie gesagt, Kinder sind mit sehr, sehr wenig zufrieden und glücklich zu machen, und denen gefällt so eine Tüte und so ein bisschen buntes Zeug. Und beim nächsten Mal, wenn Gratis-Comics übrig bleiben, hier so Gaston und Professor Van Dusen oder irgend sowas, dann einfach sowas mit reinlegen. Nur als Tipp, und dann, wenn Kleine kommen, die so unter 1, weiß ich nicht, 20 daherkommen, dann lieber sowas in die Hand drücken als sowas. So, wollen wir gleich mal anfangen. Machen wir das Erste. Da gab es ja, da wird in dem Fall jetzt dann nebst demnächst auch nochmal ein Podcast rauskommen zu Gaston, denn beim Gratis-Comic-Tag, das Erste, gibt es nämlich ein Sonderheft zu Gaston, dem Original.
Genau, das ist nämlich, dieses Jahr ist ja 50 Jahre Carlsen-Comics, und da ist natürlich Gaston auch eine Riesensache, weil das natürlich auch, glaube ich, so mit zu den ersten Sachen gehört hat. Also ich glaube, das allererste, was Carlsen damals veröffentlicht hatte, wenn mich nicht alles täuscht, ist, glaube ich, Timo und Struppi, was dann auch noch irgendwie anders hieß. Ich glaube, die hießen da gar nicht so. Gehen wir jetzt nicht näher drauf an.
Jedenfalls, und ganz kurz, Gaston, weil ich es gerade sehe, ich es vergesse, in der Redaktion von Klaus Schikowski, wer sich jetzt sagt, Klaus Schikowski, noch nie gehört, haben wir einen wundervollen Podcast. Einfach mal Klaus Schikowski oder einfach zurückgoogeln mit Helge. Da erfahrt ihr ein wenig über die Arbeit der Redaktion in einem Comic-Verlag. Und das ist ein toller Einstieg. Wobei man auch sagen muss, das werdet ihr auch in dem Podcast dann zu Gaston feststellen. Hier ist so, ich glaube auch so, die ersten Gaston-Auftritte auch, die sind vom Artwork vielleicht noch nicht ganz so ausgefeilt, noch nicht ganz so, wie sagt man, so schön elaboriert, also noch so, da fehlen so ein wenig der runde Fluss hinten raus, das sieht man dann auch an der Panel-Nummerierung, die hier konsequent aufwärts gezählt worden ist, glaube ich.
Ja.
Nee, nicht ganz, aber fast. Da ist man, das letzte ist 738, ist doch 793.
Genau.
Da merkt man halt, wie viele Gags das sind. Und da hat dann auch die Figur halt seinen ursprünglichen Charakter, also diesen, den man so klassisch kennt. Aber ganz heißer Tipp,
ja, genau,
wer Gaston noch nicht kennt.
Man merkt, es ist so ein bisschen dieses Oldschool-Comic-Prinzip, dass dann das Ende, sozusagen die untere Begrenzung vom Panel, auch oft einfach der Boden ist und dass die Figuren halt immer sozusagen zu 3/4 die Seite verbrauchen und oben ist dann noch so eine Sprechblase, die da hinpasst. Also dass sozusagen die Figuren immer ganz zu sehen sind, und wenn man dann ein bisschen weiter nach hinten blättert, dann gibt es dann halt auch so Close-Ups und mal andere Perspektiven und so eine Sache und ein bisschen mehr Action-Zeug. Also es ist schon, diese Dimensionalität kommt da halt auch dazu. Das ist aber eigentlich auch ganz schön, um das einfach nochmal
diese Evolution auch zu sehen. Ja. Und was ich gar komplett vergessen hatte, was bei dem Heft mir auch quasi wieder hochkam, im positiven Sinne, ist, dass Franquin ja bei seiner Unterschrift, die er unter diese Seite gesetzt hat, manchmal auch noch so ein kleines Gimmick mit reingebastelt hat. Also so kleine Figuren, die mit Teilen seiner Unterschrift da irgendwie interagieren und sowas. Das gibt es dann bei den späteren Alben, glaube ich, immer mal oder immer öfter mal.
Das fand ich, Seitenzahl?
Ganz letzt zum Beispiel, das Heft 30 und also ab 28, glaube ich, gibt es so Kleinigkeiten, die da einfach so mit eingebaut worden sind. Und das finde ich einfach, das ist nicht viel, aber für den Leser ist das immer schön.
Auf jeden Fall.
Also, wir wollen nicht ganz so lange drüber reden, Gaston.
Genau, wir wollen nicht so lange drüber reden. Eine Sache vielleicht noch, die mir hier aufgefallen ist, was ich auch zum Beispiel völlig vergessen hatte, dass Gaston halt zum Beispiel auch raucht und so. Das ist ja irgendwie
heutzutage verpönt. Ne?
Genau. Und wahrscheinlich hat er sich das auch dann im Laufe der Comics abgewöhnt, aber fand ich irgendwie ganz, ganz witziges Detail. Sowas sieht man heute irgendwie nicht mehr so richtig.
Das wäre ja auch eine tolle Idee für Gaston. Zum Beispiel so, er raucht und findet total scheiße. Oder was heute so der Trend ist, so vegan und Vegetarier oder irgend sowas mit einbauen, so Sachen, die vielleicht heute den Zeitgeist treffen oder halt einfach auch manchmal so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Wäre irgendwie eine ganz coole Sache, glaube ich.
Also jedenfalls ist es, ich denke mal, schon eine ziemlich coole Empfehlung, Gaston, weil das halt, also gerade dieses Format, das lohnt sich halt einfach, weil man hier einfach eine ganze Menge, also 30 Seiten lang, jede Seite einen coolen Gag so, das ist
inhaltlich so abgeschlossen auch, ne? Also es ist nicht so, dass ihr irgendwas vermisst nachher oder unbedingt das nächste Album kaufen wollt, also wenn ihr danach durch seid ihr de facto durch und habt euch zwar viel genommen, weil Gaston einfach zeitlos ist und Gaston ebenfalls in meinen Augen auch. Gaston gibt es leider keinen Gratis-Comic, aber beide sind klasse. Dann können wir ja zum nächsten einfach mal übergehen. Ich würde einfach mal jetzt das nächste vorschlagen und beim nächsten Mal das nächste darfst du. Wir nehmen Paper Girls.
Okay.
Ganz heißer Tipp. Also wer es immer noch nicht gelesen hat, ist so der, wie sagt man immer so, der neue heiße Scheiß von Brian K. Vaughan. Ich persönlich bin ja eigentlich da immer jemand, der sich das alles nimmt, weil er es unheimlich gerne mag. Und hier ist es so, jetzt weiß ich gar nicht, ob es irgendwo hier nochmal steht. Ich glaube, das ist das Heft, US Paper Girls Number One, was auch gefühlt so ein bisschen dicker war. War das so ein Double-Size-Issue? Ich weiß es gar nicht mehr. Es
kommt mir, ja genau, weil der normales US-Heft ist ja meistens 22 Seiten, Comic-Seiten und dann manchmal noch ein bisschen rangeklatscht, so vorne, hinten irgendwelche Werbung und sowas oder Leserbriefe. Genau, es kommt mir auch ein bisschen dicker vor und es ist halt ein wirklich schöner Einstieg. Ich werde jetzt nicht so viel darüber reden, weil ich das auch nochmal, die deutsche Version ist ja jetzt dann halt auch erhältlich bei CrossCult. Du hast ja die englische schon mal vorgestellt. Ich wollte die deutsche dann auch nochmal vorstellen beim nächsten Hunting Down Comics. Insofern werde ich jetzt nicht so viel dazu
dann
sagen,
aber einfach dabei.
Schon mal soweit, genau. Man kann schon mal sagen, auf jeden Fall, wenn ihr jetzt noch nicht sicher seid, ob ihr es kaufen sollt, dann auf jeden Fall einen Grund, da mal reinzuschauen. Es ist, was auch ganz schön ist, auf der Seite vom Gratis-Comic-Tag ist nochmal so ein kleines Interview zu Brian K. Vaughan. Da erzählt er auch nochmal ein bisschen, was so seine Inspirationen sind. Und da wird natürlich dann auch sowas genannt wie Stand By Me, was da einem natürlich, also Stand By Me sind ja alles so Jungs und hier sind es dann Mädchen, aber da ist so eine Parallele, kann man nicht übersehen. So,
wobei das,
so
glaube ich, Stimmung. War das von ihm ein Interview oder war das von Cliff Chang, dem Zeichner? Das war nämlich, glaube ich, in der Original US-Heftausgabe 1, glaube ich, mit drin, dieses Interview. Das fand ich nämlich auch nicht schlecht.
Nee, also das ist ein Interview, was, glaube ich, dass das Original, also der Gratis-Comic-Tag tatsächlich geführt hat oder extra dafür. Ich habe dir nochmal einen Link dazu gepackt. Der ist jetzt nicht so, das ist nicht so lang, das Interview, aber trotzdem mal lesenswert. Und da sieht er auch mal ein Bild, wie der Typ aussieht, der hier der einen Hit, man muss es ja wirklich sagen, einen Hit nach dem anderen abliefert. Also ob We Stand on Guard oder ich weiß gar nicht, wo ich anfangen oder
aufhören soll.
Das sind ja, genau, Saga ist wahrscheinlich das Größte natürlich. Also einfach ein krasser Typ so. Genau, das nächste soll ich jetzt schon vorstellen, hast du gesagt? Genau, das ist eigentlich, als du mich gefragt hast, was ist sozusagen mein Highlight, das, was wir jetzt noch nicht verraten wollten. Das zweite oder vielleicht sogar ähnlich hoch angesetzte ist tatsächlich der von Weißblech Comics, das Horrorschocker. Ich weiß auch nicht, ich bin leider, muss man fast sagen, habe ich sonst, außer zum Gratis-Comic-Tag, habe ich von Weißblech, glaube ich, noch nie was richtig oder ein, zwei Mal was gelesen, vorgestellt, glaube ich, in unserem Podcast bisher nur Captain Berlin oder Captain Berlin oder wie der heißt, der sogar meiner Meinung nach fast ein bisschen schwächer ist als jetzt dieses Gratis-Comic. Was ich einfach so toll finde hier an diesen Publikationen, die sie jedes Jahr wieder raushauen zum Gratis-Comic-Tag, ist halt wirklich, dass es so eine Sammlung von irgendwie Kurzgeschichten, Horror-Kurzgeschichten ist, die man super so lesen kann, so ähnlich wie Gaston halt auch. Du hast halt wirklich ein paar abgeschlossene Sachen und die halt wirklich von gut bis sehr gut reichen. Also mir haben die wirklich extrem gefallen. Also gerade die erste Geschichte ist auch jetzt, ja, vielleicht von der, also ich sag mal, vor allem von der Koloration wirklich sehr
moderner. Das ist schon
sehr, sehr modern, beziehungsweise auch irgendwie, wie soll ich sagen, hochwertig halt jedenfalls. Ne? Nicht jetzt, also es ist ja alles von deutschen Autoren immer gemacht.
Wobei, und ganz Geschichte kurz, ist, ich weiß, ja? Ich nerv ein bisschen, aber wobei die späteren eher so wirklich diese Klassiker des US-Horrors widerspiegeln, vom Artwork ja. her. Also wer so an Bernie Wrightson zum Beispiel denkt, genau, so auch. Ja, Tales from the Crypt.
Ja.
Das findet da Anklang. Und wie du schon sagtest, das sind cool. halt auch nicht, ist ja nicht ein Heft hier, also eine Geschichte, ein Heft, sondern das sind halt so Anthologie-Charakter, also so, weiß ich nicht, 5 bis 6 Seiten, eine kleine Geschichte und immer wieder. Und an sich kostet nachher auch, das findet man hinten auch nochmal, diese einzelnen Hefte, wenn ihr auf Comic Veranstaltungen, Messen seid, ich glaube, die taugen auch immer mal wieder auf, kostet dann so ein Heft 3,90 Euro, ein Einzelheft, beziehungsweise es gibt auch, habe ich hinten gefunden, wusste ich nämlich auch nicht, insofern ist so ein Gratis-Comic-Tag auch nicht schlecht, der Horrorschocker 1 bis 5 zum Beispiel, gesammelt als ein Buch für 14,90 Euro mit 148 Seiten. Vielleicht sollten wir uns das auch nochmal anschauen.
Also auf jeden Fall, ich habe jetzt wieder richtig Lust bekommen, also gerade die erste Geschichte, ich weiß nicht, hast du sie auch gelesen?
Ja.
Genau, die ist halt so, da geht es um so einen Typen, der in Seenot gerät und dann auf einmal kommt so ein, also wahnsinniger Sturm, Blitze, was auch immer, also wie man sich das vorstellt auf hoher See, und dann kommt auf einmal so ein Zeppelin, er wird gerettet, sein Retter stürzt ab, er läuft durchs Schiff und kriegt auf einmal, ist dann von so einem Skeletttypen irgendwie, also das sind alles so Untote, die ihn da gerettet haben, aber die wirklich nichts Böses von ihm wollen, sondern, also ich kann jetzt erstmal, ich erzähle wirklich die erste Geschichte jetzt einfach mehr oder weniger komplett, dieser sozusagen Skelettkapitän erzählt dann seine Geschichte, dass sie halt damals eigentlich so Bomben werfen wollten auf Kriegs, also zum Zweiten Weltkrieg hin oder Ersten Weltkrieg wahrscheinlich, genau, Erster Weltkrieg muss gewesen sein, dass die Bomben werfen wollten auf so Kriegsstellungen und dann aber auch im Waisenhaus getroffen haben und da sind halt 101 Kinder gestorben und jetzt sind sie dazu verdammt, 101 Leute im Meer zu retten und bisher sind sie halt bei Nummer 50 und so und dann ist halt eigentlich der Clou der ganzen Geschichte, dass der Typ, der gerettet wurde, ist so ein, jetzt kommen wir halt zu der modernen Kriegsführung, von der altertümlichen zur modernen Kriegsführung, der ist Drohnenpilot und steuert halt sozusagen mit seinem Joystick und denkt halt darüber nach, mein Gott, wie viele Jahrhunderte oder so müsste ich jetzt hier rumirren, um die ganzen Zivilisten, die ich getötet habe, irgendwie wieder, um das wieder gut zu tun. Und das fand ich einfach so eine coole, also es ist halt eine kleine, coole Idee, genauso wie die nächste Idee, wo es dann um so einen Bergsteiger geht und so, also auch super, aber ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber das ist einfach so ein, irgendwie auch so ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig, also so eine, irgendwie so eine coolen kleinen Horrorgeschichten, zum Teil relativ brutal, zum Teil, aber alle halt finde ich irgendwie mit so einer schönen Grundidee, die dann halt wirklich auch auf so 5 bis 10 Seiten irgendwie erzählt ist. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Den einzigen Kritikpunkt, den ich da in Anführungszeichen habe für mich, aber das liegt am Papier. Wenn ich mir vorstelle, die gleichen Geschichten noch auf so ein bisschen dieser öko-angetouchten Altpapier, weißt du, also so ein bisschen nicht ganz so hell strahlend und glänzend weiß, da sehen die, glaube ich, noch cooler aus.
Dass man dieses Pulp-Ding mehr hat.
Genau, ne? Weil dann hat es so ein bisschen, weil es ist so ein bisschen hochglänzend, das beißt sich so ein wenig, aber das ist eine Gratis-Comic-Ausgabe. Wäre mal interessant, vielleicht schreibe ich die mal an, ob die bei den ihren eigenen Heften, ob die da auch so hochglänzend machen, bin ich mir gar nicht sicher. Oder den Büchern, ob die da ein bisschen anderes Papier nehmen. Weil ich glaube, dann wirkt das alles noch ein wenig noch authentischer im Sinne von Retro, Horror, modern angehaucht. Aber es stimmt
ja,
schon,
man würde die auch fast mal, genau, und man würde die fast gerne mal kennenlernen, weil es ist halt so witzig aufgemacht. Das hatte ich auch letztes Jahr, glaube ich, schon mal gesagt. Ich finde es halt so cool, wie der Verleger sich selber halt vorstellt mit so einem kleinen Comicbild von ihm selbst mit so einer, halt irgendwie so ein richtig schmieriger Typ mit so einer Zigarre im Mund, wie man halt eigentlich so jemand, so den man gar nicht vertraut, ne? Oder ja, genau, so halt, und das ist irgendwie halt so cool alles mit so einem Augenzwinkern und so umgesetzt, darf man halt auch alles nicht so ernst nehmen. Ich glaube, da gibt es auch, in dieser Ausgabe war es glaube ich nicht, aber normalerweise gibt es glaube ich auch manchmal so eine seltsamen Sex angehauchten Geschichten, aber das ist glaube ich halt alles immer mit diesen Augenzwinkern und B-Movie-mäßigen
Sex, Crime und Horror, wie es halt immer so sein muss
sowas. Irgendwie. Genau.
Kommen wir zum nächsten, machen wir es ganz kurz, weil das ist so ein Klassiker für Kinder. Man muss ja auch immer, wenn man Kinder hat oder irgendwie da Kinder im Umfeld hat, auch ein paar Kinder bedienen. Ganz toll. Mein Liebling bei Mickey Mouse war früher immer Daniel Düsentrieb.
Selbstverständlich.
Und hier kriegt man, der hat feiert wohl seinen 65. Geburtstag. Im Prinzip ganz klassisch. Wer die Hefte, normalen Hefte kennt, der findet hier, ich glaube, es sind 4 Geschichten in diesem Heft. Die typischen Donald Duck arbeiten teuer, nur eben mit der Hauptfigur, diesmal Daniel Düsentrieb. Ich habe die am liebsten gelesen. Da muss man gar nicht viel sagen. Die Besonderheit ist, es sind 2 Geschichten von Karl Barks, dem, wie soll man sagen, dem Guru der aus Entenhausen. Also das ist so der Stein der Weisen, an dem sich alle Geschichten messen müssen. Das ist so das Urgestein, ja. Und dann ein paar neuere von Alexandru Sisti und Jim Kenner und Dave Angus. Kann man empfehlen, muss man gar nicht mehr sagen, weil ich glaube, es gibt kaum einen, der Mickey Mouse / Daniel Düsentrieb nicht kennt. Für Kinder wärmstens empfohlen. Wer kann man dazu
genau, eigentlich genau, wenn man was für Kinder nehmen will, dann ist das wahrscheinlich so die eine der ersten Wahlen. Natürlich, also ich habe es jetzt nicht nochmal gelesen, weil ich es einfach schon kenne. Monster Energy zum Beispiel ist auch ein richtig, also ich finde die Geschichte richtig, richtig gut von Dani Books hier.
Dann machen wir das gleich mal. Dann machen wir als nächstes gleich mal Monster Energy. Da gibt es nämlich auch eine Besonderheit für alle die. Ich hatte mich, kommt auch nochmal im Hunting Down Postcard, ich greife ein wenig vor, aber ich habe mich mit dem Verleger unterhalten, dem Janu Rohleder. Und er hat mir gesagt, dass er jetzt für den Verlag plant, wirklich alle anderen restlichen Alben, er hängt so ein wenig hinterher in der Veröffentlichung, aber er will jetzt diesen Sommer wirklich alle, das komplette Programm raushauen. Und weil er sagt, es gibt immer noch ein paar, die quasi darauf warten, dass es quasi zu Ende geht, also im Sinne von vollständig ist und dann erst kaufen wollen. Das wird es auch geben. Wir werden hier auch gar nicht so viel sagen. Es ist auch wieder so ein kleiner Verlag, den man unbedingt unterstützen sollte. Hier ist es auch so dieses.
Das Coole ist halt hier bei der Seiten. Ausgabe, dass es wirklich das komplette erste Heft ist, also das ist ja im Original in Heften rausgekommen, in Heftform, und ich fand, also ich muss sagen, ich war dann, also ich bin ziemlicher Fan von den ersten Heften, die sind halt auch noch wirklich vom Originalteam Canepa und Babucci gemacht und Artibani oder so heißt, glaube ich, der dritte, irgendwie, Moment, ich muss nochmal kurz gucken, genau, da gibt es Centomo und Artibani sind noch die von der Story, aber jedenfalls ist es ja das Kreativteam, was auch zum Beispiel Skydoll gemacht hat, und ich war damals sehr gespannt, was da Neues von denen kommt, und ich finde auch, man merkt wirklich leider, in Anführungsstrichen, so ein bisschen den ganzen auch an, die haben nämlich dann nach einer Weile aufgehört und andere Teams haben übernommen, und ich fand wirklich, die ersten waren sowohl von den Zeichnungen als auch von den Geschichten wirklich am stärksten, wobei halt die anderen wirklich auch gut sind. Ich war dann ein bisschen enttäuscht, ich hatte gehofft, dass es halt so eine Saga wird, die halt aufeinander aufbaut, aber es hat auch so ein bisschen dieses Prinzip, dass jedes Heft Anthologie, eigentlich, ne? So. Genau, dass jedes Heft eigentlich mehr oder weniger dann eine abgeschlossene Geschichte ist, und deswegen aber auch gerade hier beide Daumen hoch, weil die erste, das ist wirklich eine der besten Monster Energy Geschichten, und die habt ihr hier sofort vollständig, also guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ich war Riesenfan und bin es auch immer noch. Ist ja jetzt, muss man schon sagen, ziemlich alt jetzt im Endeffekt. Mhm. Wann ist das damals rausgekommen, steht es hier?
Ah, ich weiß gar nicht.
Also ich würde sowas 2010 oder so vielleicht tippen.
Könnte hinkommen, steht nicht da. Aber
vielleicht sogar noch
wo ich überrascht war, das hatte ich mit ihm gar nicht besprochen oder hat er gar nicht so angekündigt. Es kommt nämlich eine Fortsetzung, also eine Monster Energy Evolution. Es gibt was Neues aus dem Universum.
Ah ja.
Und das hat auch wieder Centomo, Artibani, Babucci und Canepa präsentieren eben dieses Neue.
Also präsentieren.
Okay. Ja, ich präsentiere, deswegen habe ich es unter Vorbehalt gesagt. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich zeichnen. Und siehst du ganz hinten auch, das wirkt auch ein wenig reifer. Sie sind wahrscheinlich schon älter, also die beiden Hauptcharaktere. Wirkt so ein wenig jugendlich. Bin ich sehr gespannt drauf. Also das würde ich mir wahrscheinlich auch nochmal angucken, wenn es dann soweit ist, weil das finde ich, also Sig und Elena in, ja, mit 16 langsam cool. Volljährig irgendwas in die Richtung. Und was ich unbedingt empfehlen muss, weil ich habe es auf der Messe Liste gesehen, hab's dann aber irgendwie, da kamen die Kinder dazwischen, nicht geschafft mitzuholen, ist Ghostbuster, gibt es dort, Teenage Mutant Ninja Turtles, sah verdammt geil aus dort.
So ein Crossover, genau, das ist witzig, ja.
Das solltet ihr euch unbedingt mal anschauen, werde ich vielleicht nochmal verlinken, gibt's aber keine Leseprobe davon, aber sondern nur als Hinweis. Also das sind zwei Sachen, die man im Auge behalten sollte.
Also jedenfalls, ich finde, man merkt jetzt irgendwie schon diese Sachen, die wir jetzt schon vorgestellt haben, da sind schon so viele Highlights, die man eigentlich alle haben will. Und wie gesagt, ihr dürft höchstwahrscheinlich nur zwei Comics mitnehmen. So kenne ich es jedenfalls auch von meinem Comicladen. Deswegen überlegt euch das mal gut.
Oder bestellt online für 100 Euro, wenn ihr eh irgendwas in der langen Kasse habt bei hier Comic Room Hamburg. Da kriegt ihr alle 30 und dann könnt ihr alles lesen. Nur sollte
genau, wir wollen jetzt wahrscheinlich auch nicht den Podcast zu lang machen. Nee. Deswegen müssen wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen schneller voranschreiten.
Dann frage ich dich ganz kurz. Ja, warte mal. Andersrum. Ja? Ich frage dich einfach mal. Hast du dieses Fairy Tale Special gelesen? Carlson Manga?
Habe ich nicht gelesen.
Okay, ich auch nicht. Outen wir uns einfach mal aus? Ganz cool. Naja, ich habe es nicht gelesen, weil es mich nicht so angesprochen hat. Aber es ist ein klassischer Manga, irgendwie Young Adult, Mädels, die durch die Gegend hüpfen. Kann man sich mal angucken.
Na, Fairy Tale, ich glaube, diese Serie ist sehr, sehr erfolgreich und hat mich eigentlich auch so ein bisschen interessiert, Bände, weil es, glaube ich, halt 16, auf so Märchen aufbaut.
Nur 18 Bände. Nee, ja, noch mehr. Warte mal. Das ist wieder einer der, wo man bis zu Ende blättern musste. 49 Bände. Nur mal so als Hinweis. Okay. Sieht aber auch aus, manchmal sehr, das würde mich wieder ansprechen, wenn du das Heft gerade zur Hand hast, Heft 45, sehr leicht begleitet, sehr attraktive Mädels. Vielleicht kaufe ich mir ausschließlich Fairy Tales Band 45. Nur wegen des tollen Covers. Nee, Quatsch, aber innen drin ist es ja meistens anders.
Es ist ja auch, genau, es ist ja die Fairy Academy oder Akademie.
Ach ja, stimmt,
Fairy Tales Special. Also vielleicht ist es ein bisschen anders. Also ich glaube, ja, müsste man mal lesen. Keine Ahnung. Warte mal, welchen Band würdest du dir holen, hast du gefragt?
45.
Ah ja, verstehe.
Verstehst, ne? So von Mann zu Mann, man versteht's. Gut, jetzt darfst du.
Genau, ich hätte jetzt nochmal, hast du Lady Mechanica, hast du das gelesen?
Warte. Lady, ich muss mal gucken auf meinem Stapel. Nee, also entweder habe ich
genau, fand ich sehr interessant vom Artwork und zwar, was irgendwie, ich weiß nicht, ich kenne glaube ich kaum jemanden, der sagt, Steampunk gefällt mir nicht. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich Steampunk nie so richtig durchgesetzt hat im Mainstream. Das ist irgendwie total seltsam, weil es ist eigentlich irgendwie so ein schöner, dieses Mechanische mit dem, also man weiß schon, irgendwie so handcrafted-mäßig, so ein bisschen irgendwelche vielleicht modernen Sachen, aber halt auf.
Ich würde auch sagen, unter Cosplayern so Rang 2 hinter Manga-Figuren. Also, na gut, und ein paar Superhelden und sowas, aber das ist so, was einfach geil aussieht. Das ist halt immer so eine Optik, die.
Viktorianisches London, irgendwie hast ein bisschen sowas wie Jack the Ripper, aber dann halt mit irgendwelchen Future-Waffen, die aber
sexy
halt.
Sexy irgendwie und irgendwie. Ja. Das habe ich bewusst nicht ausgewählt, weil ich mir dachte, gefühlt ist beim Splitter Verlag erschienen, ist hier so dieses, wie viele Seiten sind das? Lass mich raten, steht nicht da, vielleicht 20, 30 Seiten. Ist quasi für mich so ein Selbstläufer. Ihr erinnert mich, ich weiß gar nicht, ob das von den gleichen Machern ist. Wie hieß denn das, dieses andere, nicht Ex Machina, was hier der
auch ein Deutscher gemacht hatte?
Ah, Malcolm X meinst du? Malcolm X, so hatte mich das so ein bisschen an die Art und Weise erinnert. Und deswegen hatte ich es mir gar nicht angeguckt, obwohl es rein optisch auch sehr gut aussieht. Also Horroraspekte, wie du schon sagtest, so viktorianisch angehaucht, London, ne, in dieser Zeit und drumherum viel Mechanik, viel Mystik, viel, nicht Sex, aber Sex Appeal. Zum Sex kommen wir nachher später nochmal, da gibt es ein anderes. Horror angehaucht. Also? Naja, also Sex, also das eine.
Ja, mal sehen.
Gin, das war doch schon so ein. Sexuell ziemlich aufgeladen. Also da gibt es ja auch.
War mir zu heiß.
Zu heiß. Genau. Durftest du
nicht. Jedenfalls der Zeichner hier, das ist dieser Joe Benitez oder so, oder Benitez vielleicht auch, US-Comic-Zeichner, der halt wirklich ein Star-Zeichner, keine Ahnung. Also ihr habt bestimmt schon was von dem gelesen. Der hatte Titans, JLA, Superman, Batman, Supergirl, Weapon Zero, The Darkness, alles mögliche hat er gezeichnet, also könnte man kennen und der steckt halt auch hier hinter irgendwie und es ist so eine Geschichte von so einer von so einer halbmechanischen Frau und eigentlich, man darf gar nicht so viel verraten, aber es fängt sehr vielversprechend an mit viel so ein bisschen in Richtung Mystery, ein bisschen so Geheimnisse, da ein seltsames Mädel, was auf einmal zusammenbricht und irgendwie so eine Art Benzin aus hier rausläuft und man dann schon, oh, huch, was ist denn hier los? Und dann eine andere, die irgendwie nach ihrer Identität sucht und das könnte sein, dass die halt auch dort hergestellt wurde, wo sie hergestellt wurde. Also es sind so sehr, sehr viele Fragen werden offen gelassen und gestellt. Sieht für mich wirklich sehr interessant aus und ich würde es mir auf jeden Fall mal, glaube ich, auch in Albumform angucken. Das ist vielleicht so ein Beispiel, wo man, ja, man wird halt angeteasert, aber es ist so eine, es ist natürlich so eine Geschichte, wo die mittendrin halt einfach aufhört dann, ne? Das ist ein bisschen schade, aber es hat halt auf jeden Fall geschafft, mich zu faszinieren und irgendwie diese, ja, ich weiß auch nicht, das hat so ein bisschen was auch von einer, also von dieser Optik und so hat es fast was von so einer, irgendwie so einer Vampir-Geschichte oder so auch, aber darauf scheint es noch nicht hinauszulaufen, aber ja.
Sieht ein bisschen so aus, stellenweise. Was kleine Bonusteil gibt hinten auf so einer Seite mit Sketch und Artwork, eine Biografie,
ja,
der Macher und natürlich den Überblick, was Splitter so anzubieten hat und was die kommenden Highlights sind. Wobei ich gerade gucke oder geschaut habe, irgendwie ist das, also als E-Book ist dieses Lady Mechanica 1 und 2 für Juli angekündigt erst. Also scheint
noch nur so. Als E-Book?
Also zumindest steht das jetzt hier da. Ich glaube nicht, dass es das als E-Book gibt.
Nee, als Books steht hier, ne?
Ja, aber da steht daneben irgendwo, habe ich das E-Book gelesen?
Ja, aber warum, aber selbst wenn, ja, würde mich wundern, warum es Books heißt und nicht Comics oder so. Was ist denn da der Unterschied? Es ist doch ein Comic.
Splitter Books, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das irgendwie gerade als E-Book gelesen, warum auch immer.
Nein. Direkt wieder eine Frage, die man weiterleiten müsste, weil also unter Bücher verstehe ich was anderes.
Ich lege mir das erstmal mal beiseite und frage mal nach und dann reichen wir das im nächsten Hunting Down Podcast.
Auch eine der Sachen, die mich auf jeden Fall interessieren. Weiter
geht's. Dann kommen wir zu einem, da habe ich es leider auch nicht geschafft, wobei ich mich da drauf gefreut habe und ich werde es im Nachhinein auch noch lesen. Aus dem Alpha-Lag. Jill Saint-André. Eine seltsame Entführung. Hat mich insofern sehr gereizt. Da ist, glaube ich, hier, ich bin mir gar nicht sicher, ich weiß gar nicht, ob das wieder das komplette Buch ist, wäre fast zu viel. Also müssen so viel, es sind 48 Seiten, 49 Seiten, dass man hier ein dichtes, schönes Buch hat, so ein bisschen franco-belgisch angehaucht, logischerweise, kommt dann auch, glaube ich, wer hat denn das geschrieben eigentlich, müsste doch hier Jean-Charles Crain und Sylvain Valli, pardon my French und so, ihr wisst Bescheid. Eine Reihe, die ein Zyklus aus 5 Bänden, also da wird noch mehr kommen. Das ist, glaube ich, jetzt Band 1 und ein anderer kommt dann auch noch und sowas lohnt sich halt immer. Das ist ein Buch, wenn man sich das kauft, dann hat man eine relativ dichte, sehr komplexe Geschichte, klassisch franco-belgisch erzählt, so ein bisschen hier und da abschweifend, Krimi, es passiert etwas und eine sexy Ermittlerin, beziehungsweise eine sexy Frau, die hier im Fokus steht, mehr muss man dazu gar nicht sagen.
Also aber kannst du mal sagen, wie es heißt? Du meinst Jin oder?
Jill Saint-André. Da, wo du dieses Kinderzimmer in Anführungszeichen siehst, mit den Puppen am Boden und diese, wie heißen die Strümpfe? Netzstrümpfe.
Ah, okay, das Jill ist so ganz dünn gezeichnet. Okay, man sieht wirklich vor allem dieses Saint-André, ich verstehe. Okay, genau, da habe ich auch noch nicht reingeguckt.
Ja, wie gesagt, wollte ich lesen, aber wie gesagt, unsere Zeit ist auch irgendwie begrenzt, aber das ist so eines und der, was ganz oben
ist. Ist auch tendenziell etwas, wo es mehr zu lesen gibt, was natürlich aber auch was Gutes heißt, ne? Das ist ja, also kann man nicht mal so schnell durchlesen, glaube ich, da ist schon viel Inhalt drin.
Genau, und wie gesagt, Alpha Mark macht halt wirklich schöne Sachen, also die, was ich immer noch wärmstens empfehlen kann aus dem Verlag, ist die 6. Waffe, grandios, Guerillas, dieses Blazing Combat, so ein bisschen Retro angehaucht, tolle spezielle Bücher. Und letztes Jahr war es ja Die Überlebende, da war ja der komplette erste Album als Gratis-Comic-Tag. Manchmal habt ihr Glück, ihr kriegt gleich vom letzten Jahr noch was. Solltet ihr vom letzten Jahr noch dieses Die Überlebende bekommen, dann greift da mal noch mit zu, weil das ist wirklich eine schöne Reihe gewesen. So, dann.
Ja, ich hätte ja noch anzubieten Predator versus Judge Dredd versus Aliens. Ich finde, das hatte sich erst so ein bisschen so angehört für mich, so huch, das ist aber eine Wüste.
Crossover.
Zusammenstellung irgendwie, weil das Ding ist natürlich, also ich würde schon sagen, dass somit die coolsten Filmmonster oder überhaupt Monster, die bisher geschaffen wurden, sind wahrscheinlich Predator und auch Alien. Das Ding ist halt natürlich, du kannst Predator versus Alien, also gibt es ja glaube ich auch so Filme, aber du brauchst ja trotzdem irgendwie immer Menschen oder irgendwen dazu, damit es da auch so ein bisschen Dialoge oder Tiefe gibt. Ansonsten wäre es halt einfach nur so ein Kampf, da kannst du, also weiß ich nicht, wie so ein Hahnenkampf oder so, da ist auch nicht viel Story sozusagen dabei. Insofern ist hier Judge Dredd dabei und da hatte ich mich so ein bisschen gewundert, ja, wie soll das denn so zusammenhängen und so und auch der Anfang hatte ich so ein bisschen gedacht, huch, das geht ja in eine komische Richtung und zwar beginnt es dann so, dass du siehst, dass der Predator irgendwie so mehr oder weniger gestellt wird,
gejagt wird, genau. Wird von irgendwelchen sehr skurrilen, skurril wirkenden Figuren, wo man gar nicht so richtig weiß. Also nachher sieht man halt dann, gerade als er gestellt worden ist, also im Sinne von
Sweet Tooth. Eigentlich sozusagen Menschentiere, ne? Also genau. Tiermenschen oder so, genau. Und da kommt dann auch raus, dass diese Tiermenschen erschaffen wurden, anscheinend von irgendeinem so einem Doktor oder so. Und der will halt auch, der ist interessiert halt an diesem Predator. Und taucht dann halt später noch Judge Dredd auf, der halt in dieser Stadt, diese Megacity ist er sozusagen, und der dort für Recht und Ordnung sozusagen da eintritt. Und es ist schon sehr cool mit der Charakter ist einfach auch sehr cool. Das ist so dieser martialische, so hau drauf und erst hauen, aber dann fragen und so. Und das,
darf ich ganz kurz mal unterbrechen? Dieses ja? Judge Dredd ist doch für dich auch so der Inbegriff des britischen Comics, oder? Das erscheint doch, glaube ich, bei diesem 2000 AD Label.
Genau.
Und ich glaube, es ist nirgendwo gefühlt so erfolgreich wie in England.
Denke ich auch, wobei ich glaube, der Film auch nicht so unerfolgreich war, ne? Und da gab es ja sogar ein Remake jetzt, nochmal dieses Dredd, den habe ich leider noch nicht gesehen, der alte Teil war, glaube ich, ja mit Sylvester Stallone oder so, der auch schon recht erfolgreich war. Also jedenfalls, das geht halt anscheinend dort um diesen Doktor, der da seine Experimente macht und der irgendwie mit den Alien, diese Facehugger, der will dann sozusagen die Aliens hier, also der will den Predator infizieren mit dem Alien und dann halt so eine Waffe irgendwie erschaffen. Und es scheint wirklich ein ziemlich cooles Ding zu sein. Es hat auf jeden Fall wieder gereicht, um mich dafür zu interessieren. Also es steckt, glaube ich, mehr dahinter, oder es ist interessanter, als ich dann wirklich dachte. Und auch ein paar schöne Zeichnungen und ganz, ganz coole Atmosphäre, die da eingefangen wird.
Dann würde ich sagen, mach mal was relativ schnell geht, weil was jetzt nicht nochmal gesondert, das sind Charaktere, die jeder kennt, von Panini Comics. Bin ich wieder am überlegen, ob das mal Ausschnitte der Hefte waren oder ob das drei Hefte waren. Gibt es jedenfalls die Wiedergeburt, das DC Universums ist ja deutsch. Rebirth ist wieder nicht deutsch, deswegen verwechselt man die Sache. Harlequin, Superman, Wonder Woman mit kompletter Wonder Woman Story.
Harlequin.
Mehr muss man da auch nicht sagen. Finde ich schön gemacht.
Genau, eine schöne Zusammenstellung, sehr viele Seiten, glaube ich, auch tendenziell noch ein bisschen dicker als die anderen, aber wahrscheinlich nicht wirklich, aber jedenfalls eine Menge Lesestoff wieder, und das Schöne ist halt wirklich, dass man einfach mal bei drei Serien reinschnuppern kann und dann sieht man halt, was einem am besten gefällt. Also sind ja alles ganz aktuelle Serien, und dann sieht man, was gefällt mir, und kann das dann eigentlich nochmal weiterlesen oder noch mehr dazu kaufen. Also auch eine sehr schöne Idee, da diese Dreiteilung reinzubauen. Also gerade diese Geschichte von Wonder Woman, die spielt so im Dschungel mit so einem, ja, sieht so ein bisschen nach so Okkulten, weiß nicht, sehen fast aus wie so Werwölfe oder so eine Wolfswesen oder so. Das finde ich irgendwie zeichnerisch sehr cool umgesetzt, so, hat mir gut gefallen. Keine Ahnung.
Wobei für mich persönlich ein wenig zu hochglanzpoliert vom Artwork her. Aber wie gesagt, das ist auch sehr subjektiv immer, was einem dann wirklich anspricht und gefällt. Da wird es noch, also gerade wenn man das im direkten Vergleich mit dieser Geschichte von Greg Rucka, was ganz am Ende zu finden ist nochmal, der hatte ja auch einen ellenlangen Run mit Wonder Woman, ist das Artwork da meiner Sicht nach nochmal ein Tick für mich ansprechender. Aber das ist jetzt Geschmackssache. Ist auch bloß dann so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Mini-Leseprobe aus Wonder Woman 1. Und vorne
aber
hat man
genau,
halt so
aber genau, die meinte ich ja, die im Dschungel.
Achso, du meinst halt, die, ne? Ganz hinten. Weil vorne ist ja auch nochmal diese Wonder Woman-Geschichte.
Genau, und nee, die viel besser, die hier hinten. Okay. Aber die ist eigentlich, die erste ist auch schön, aber ich weiß genau, was du meinst. Also ich hatte auch direkt die im Dschungel, deswegen habe ich ja gesagt.
Zu glossy, zu shiny irgendwie. Aber das ist, deswegen sind so eine Hefte ganz gut, dann sieht man auch mal, was so ein Artstil ist, wie die Art und Weise der Geschichtenerzählung ist. Also mehr wollen wir dazu auch nicht sagen. Weil Panini, diese ganz großen Titel, sind halt doch mehr oder weniger so ein Selbstläufer. Könnt ihr jedenfalls haben, wenn ihr Interesse dran
habt. Ja, dann habe ich aus Interesse noch gelesen, Professor Van Dusen findet den Ring des Polykrates. Würde mich interessieren, ob du dir das auch angeguckt hast.
Ich habe es mir angeguckt, finde es auch mit der Einschränkung, das ist dann schon eher für Kinder in dem positiven Sinne.
Das ist echt für Kinder,
ja. Ja, also es ist schon ein bisschen kleiner. Ich finde, was Schönes für Kinder, die Art und Weise des Bildaufbaus, das strotzt halt.
Manchmal wie ein Wimmelbild.
Genau, ich wollte sagen, das strotzt halt vor Details. Wimmelbild hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Hast du vollkommen richtig erkannt. Deswegen sind so eine Bücher nachher auch in als Album oder als Heftformat wirklich für Kinder zu empfehlen. Wobei ich immer sagen muss, dass das beißt sich für mich. Es ist bei Kultcomics erschienen. Wer Kultcomics, also geschrieben mit K, Kultcomics, aus dem Comic-Combo-Vertrieb.
Stimmt, Cross-Cult, Kultcomics. Ja, ist natürlich sehr
und gehört zu dem, zur Comic-Combo, zu dem, wie hieß er denn? ich habe den Namen gerade nicht mehr parat. Wie heißt denn der gute Mann? Mensch, der Comic-Kombo macht jedenfalls. Und der hat diesen Verlag jetzt gegründet.
Ach so, das
und,
haben wir gar nicht bewusst.
Bringt so,
also diese Leipziger.
Genau, bringt so Klassiker raus. Der hat irgendwie diesen Vertrieb, das hat in einer von diesen diversen Zeitungen, die wir immer mal lesen, übernommen. Hier gibt es, in der Mitte gibt es dann einen Skizzenteil. Und was ich eigentlich zum Abschließen sagen wollte, es gibt alle 7 Abenteuer dieser Professor Van Dusen-Reihe gesammelt in 2, er nennt das jetzt hier Integralausgaben, aber das sind so, wie sagt man denn so?
Eine Sammlung oder so,
ja, Gesamtausgabe. Gesamtausgaben, genau, Gesamtausgaben, deutsche Wort. Wobei ich immer sage, wenn ich sowas habe, Gesamtausgaben mit 200 Seiten und einmal 176 Seiten, so cool wie das ist, sowas kauft man dann, glaube ich, eher so als Albenformat für Kinder. Das ist so als...
Ja, so ein in so ein Gesamtformat, also alleine schon vom Gewicht, will man eigentlich auch so ein Kind nicht ransetzen, wenn es auch, also erstens Gewicht, zweitens halt auch so der Wert vielleicht, ne? Die Gesamtausgaben sind ja immer sehr schön gemacht. Eigentlich ist da dieses Gratis-Comic-Heft echt ganz gut. Wobei, also ich muss sagen, ich habe es deswegen gelesen. Kennst du die Hörspielreihe, Professor von
Nee, überhaupt nicht. Ne? Und in Vorbereitung, also ich habe ein bisschen rausgeguckt, weil ich nur mal gucken wollte, was es alles so gibt, beziehungsweise was es da dahinter steckt, habe ich auch gesehen, dass es eben diese Hörspielreihe gibt. Und da kommt
genau,
jetzt,
glaube
ich,
auch was Neues lang, raus. Also, genau, die ist wahnsinnig lang. Ich glaube, hier stand auch irgendwas, ich finde es jetzt gerade nicht, aber irgendwas stand auch zu den Autoren hier, glaube ich. Und das, hier steht es, genau, Michael Koser ist das nämlich mit über 150 Hörspielen. Und genau, das ist halt eins der Hörspiele, aber er hat ganz viele, also das ist halt, die große Zeit der Hörspiele ist vielleicht auch so ein bisschen vorbei, deswegen ist es vielleicht auch nicht mehr so ein großer Name, aber ich habe die Hörspiele wirklich gerne gehört und die waren seltsamerweise die waren nicht nur für Kinder oder gar nicht so sehr für Kinder unbedingt, sondern hatten, glaube ich, auch bei Erwachsenen haben die gut funktioniert, weil das halt, eigentlich könnte man sagen, Professor Van Dusen ist so eine, auf irgendeine Art eine Sherlock-Holmes-Kopie, weil er hat auch diesen, er ist auch der sehr überintelligente Typ, der so einen Assistenten dabei hat, der auch wieder eher so ein bisschen, ja, wobei Watson war nie wirklich einfältig oder so, aber er braucht, also bei Professor Van Dusen ist so, er braucht halt immer diesen Hedge, so eine Art leeres Blatt, worauf er dann halt sozusagen seine Gedanken formulieren kann. Und dieses Konstrukt erinnert schon sehr an Sherlock Holmes. Und das Coole bei der Hörspielreihe und die besten Folgen waren dann auch, wo er dann immer diesen von Sherlock Holmes halt gehört hat und dann teilweise gegen Sherlock Holmes sogar die Fälle ermittelt. Und es war halt wirklich sehr, sehr cool. Und dann gibt es halt zum Beispiel auch so wie bei Sherlock Holmes diesen Moriarty, gibt es dann halt so einen ähnlichen Typen halt auch bei Professor Van Dusen. Ehrlich gesagt fand ich die Zeichnung dann, ich hatte mir den so ein bisschen anders vorgestellt. Ich finde die Zeichnung auch auf irgendeine Art so ein bisschen, auf irgendeine Art altbacken, so irgendwie. Aber andererseits halt vielleicht auch wirklich genau passend, weil was ich jetzt vielleicht als altbacken bezeichne, ist vielleicht viel eher halt kindgerecht auch. Eigentlich sehen die nämlich wirklich sehr süß aus und gerade dieser Detailgrad ist halt wirklich extrem. Ich habe, also mir ging es zum Beispiel auch so, dir wahrscheinlich genauso, man hat dann oft dann gesucht, ja, wo sitzen die denn jetzt eigentlich gerade? Und die sind dann wirklich manchmal, also der erste Fall ist halt in so einem Zoo spielt der und der Fall ist, muss man auch sagen, eigentlich sehr, sehr übersichtlich und für einen Erwachsenen, sage ich mal, sofort, du weißt sofort, wer der Täter war oder was da genau passiert und wahrscheinlich Kinder sogar auch, aber es ist halt trotzdem schön gemacht, du kannst halt da irgendwie die verschiedenen Tiere suchen, findest noch so kleine irgendwie Details wie irgendwie ein Junge, der dann auf den Händen vom Vater steht und die Giraffe füttert oder ein Maler, der so einen Löwen abmalt und dann findest du halt ganz hinten wirklich unter 1 Zentimeter Größe wahrscheinlich oder so, sitzen dann wirklich Professor Van Dusen und sein Kumpel da Hedge an so einem Tisch und sowas halt, dass man wirklich so ein bisschen in diesen Bildern teilweise versinken kann. Das ist einfach toll gemacht dann.
Wobei das, glaube ich, also steht zumindest auf der Seite. Es gibt da also direkt eine Seite pro profvandusen.com. Da steht, das ist eine neue Geschichte, eine 12-seitige Kurzgeschichte, die wahrscheinlich extra für diesen Gratis-Comic-Tag gemacht worden ist, mit Making of, weil das wieder, da geht mir wieder das Herz auf, um es mal so auszudrücken, dieses ganze Skizzenteil von Gerte Pirche, die Vorzeichnung bis zur Reinzeichnung grandios gemacht. Und irgendeinen Gedanken hatte ich gerade noch, das Einzige, was ich hier bei dieser Kurzgeschichte nicht schön finde, ich weiß nicht, wie dir das geht, mir fällt das sonst nicht so auf, ich finde das Lettering irgendwie stört mich ein wenig. Ich finde zwar schön, dass Professor Van Dusen, wenn der so denkt, mit Schreibschrift denkt, also wo man sich so im Kopf vorstellt, der spricht so mit
dem... Der macht halt Notizen, genau, der macht Notizen in seinem Tagebuch und deswegen ist es halt so wie Schreibschrift, aber es ist so wahnsinnig schwer zu lesen und ich denke mal sogar, wenn es für Kinder, es ist halt gar nicht mehr kindgerecht. Nee,
das liegt aber wahrscheinlich vielleicht auch an der Größe, also dass es hier nochmal gestaucht ist und das deswegen halt nicht so gut rüberkommt. würde ich einfach mal jetzt unterstellen. Aber ich habe mir dann
wirklich völlig recht,
ja. im Kopf immer überlegt, ich fand das immer so, ihn dann mit so einem, ist das überhaupt ein Brite? Also er spielt zumindest in London, aber mit so einem britischen Akzent, hat diesen Teil immer so im Kopf gelesen, fand ich immer irgendwie interessant. Aber wie gesagt, schieb mir mal das Lettering auf die kleinere Ausgabe. Zwei kleine Kurzgeschichten.
Eine genau, dahinter ist noch eine andere Geschichte, die hat nichts mehr mit Professor van Dusen zu tun. Ist eine andere Geschichte von dem Zeichner. Genau, aber ist eine ganz, ganz schöne Sache auf jeden Fall für Kinder wahrscheinlich.
Und wenn ihr guckt, also Kult-Comics, die haben sich wirklich so auf die Fahne anscheinend geschrieben, so, ich sage jetzt mal, ältere Sachen nochmal auf die Bühne des Verlegbaren und Verkaufbaren raufzuholen. Da gibt es hier Tony Stark, der Zweite Weltkrieg in Bildern, Blitzkrieg, Detektei Hardy, sagt mir alles nichts, oder Moskau, also das ist hier nochmal der Zweite Weltkrieg, ein Kleid von Dior, also irgendwie gefühlt, wenn man sich die Cover anschaut, sicherlich auch an das ältere Publikum, die da irgendeine Verbindung haben. Professor van Dusen findet den Ring des Bodigrads für Kinder empfohlen.
Aber ist ja komisch, Tony Stark heißt der wirklich, aber es ist nicht Iron Man, ne?
Das ist ein Cowboy.
Das ist ja echt seltsam.
Der ursprüngliche Tony Stark in der Familiengeneration.
Ja, genau.
Hey, aber
Tony Stark Junior.
Für Kinder lohnt sich der Fall wieder, das muss man ja sagen. Also für Kinder super, gerade der erste Teil aufgrund dieses Wimmelbild-Charakters. Also es gibt ja ganz, ganz viele Panel, wo dann ganz viel Kleinigkeiten versteckt sind.
Genau. Und da also wirklich wahrscheinlich passt der Zeichner da wirklich wie die Faust aufs Auge.
Bleiben wir mal bei diesem Stil. Sagen wir mal so, ich hätte eines dieser Bücher fast auch meinem Sohn in die Hand gedrückt. Zum Glück habe ich nochmal geguckt, weil ich habe mich gewundert, warum da kein Comics für Kids draufsteht. Du weißt vielleicht, wovon die Rede ist. Game Over aus dem Carlsen Verlag. Sieht auf den ersten Blick auch sehr kindlich aus und dann lesest du den ersten Strip in Anführungszeichen. Die erste Seite, so auch wieder so ein One-Pager jedes Mal. Kleine Figur, ich weiß gar nicht, wer das ist. Also ich kenne die Figuren leider nicht. Keine Ahnung. Irgend so ein Typ läuft hier mit seiner Freundin durch eine Blumenwiese und sie ganz entzückt, pflückt Blumen und dann sieht er beim Rausgehen so, Achtung, vor dem Fleischfrecht und Kopf abgebissen von der Freundin und Game Over. Also und in diesem Charakter ist es immer so die ganze Zeit. Also es passiert immer eine brutale Punchline, also eine im wahrsten Sinne des Wortes, geschieht am Ende und am Ende ist immer irgendjemand böse zugerichtet oder tot oder sonst irgendwas und hat so ein bisschen einen morbiden Charakter.
Und ob das wirklich so, also man könnte sagen, dass es wirklich teilweise an ein Computerspiel erinnert, diese Situation, in denen sie sich befinden. Meinst du, das ist wirklich darauf ausgelegt? Weil hier gibt es zum Beispiel auch diese eine Szene, die Prinzessin sitzt gefesselt auf so einem Kronleuchter und der Held springt von einem Kronleuchter auf den nächsten, also sind drei Kronleuchter und auf dem dritten ist sozusagen die Prinzessin und er springt dann auf den zweiten und dann reißt aber die Kette runter und zieht den Kronleuchter von der Frau hoch und dann wird die halt auch zermatscht. Also das ist ja fast so ein bisschen wie so ein Jump'n'Run oder Castlevania-Spiel.
Ist es, glaube ich, auch. Ich habe gerade mal geguckt, vorne steht das auch ganz kurz erklärt, also diese Hauptfigur, die ist Kit Petal, heißt die und das ist eine Gamer-Serie, die in Frankreich seit 2004 irgendwie ein Riesenerfolg ist und es ist durchaus so angelegt auf unterschiedliche Level, Computer-Level zu spielen und also dieser Charakter dieses Computerspiels so Jump-and-Run-mäßig, wo dann immer irgendwas passiert und hier passiert meistens der Tod des Hauptdarstellers, wo man sich so als Spieler immer jedes Mal genervt fühlt, denn das Ende ist halt immer Game Over. Also diesen Charakter hat es schon.
Eigentlich eine super Idee, ne? Muss man schon sagen.
Weil da kann man halt auch unendlich viel machen. Aber wie gesagt, es ist nicht für Kinder.
Also hier die eine Szene noch mal kurz, und das ist wirklich witzig, wo der irgendwie dieser Hauptcharakter, der kommt an so einen Abhang, wo dann auch so ein Schild steht Exit und er weiß aber nicht, wie er den Abhang überqueren soll, weil der so wahnsinnig weit ist und so ist ja so ein bisschen Computerspiellogik, da sind ja Schafe und wenn ich die hier mit dem roten Tuch, was hier zufälligerweise rumliegt, irgendwie anlocke, dann stoßen sie mich doch garantiert rüber, also geben mir diesen notwendigen Schubs, um auf die andere Seite zu kommen und man sieht halt so diese typischen halt so eine Schafe mit so einem, also so eine Böcke mit so einem gewundenen Hörnern und dann derjenige, also er stellt sich dann so hin mit dem Po ausgestreckt und wartet und dann kommt aber ein von diesen Schafen hat halt dann so eine ganz spitzen Hörner.
Die rollen die Hörner aus dann, also die haben schon diese gewundenen.
Stimmt, du hast recht.
Schneckenförmigen Hörner und im letzten Moment machen die so wie so ein Einhornspitze oder so.
Ja, genau, wie so ein Nashorn oder sowas. Aber es sind eigentlich, wenn man so durchblättert, echt ganz witzige Dinger. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber ist doch, auch fast also ohne
auch,
Text, ne?
Auch, ja, ist immer oder ohne, sogar komplett ohne Text. Ne? Komplett, also außer dieses Hilfe, Quatsch. Ist ganz klassisch. Ich hatte es auch auf, wie gesagt, es lässt sich halt nicht, es ist halt so wieder dieses, ja, Einseiter, One-Page-Charakter, aber trotzdem sehr, sehr schön gemacht.
Ist ganz witzig. Irgendwie hatte mich jetzt das Cover komischerweise nicht so angesprochen, aber das ist eigentlich doch wirklich witzig. Auch das, ja doch, Wuvi ist eigentlich auch das Cover ziemlich cool. Naja, müsst ihr euch nochmal genauer angucken, ist auch auf dem Cover ist sogar schon ein Gag versteckt irgendwie. Also was heißt versteckt? Den findet ihr.
So, du bist
ja, da. Ich weiß nicht, was man natürlich nochmal sagen könnte, One Punch Man, das haben wir auch neulich vorgestellt, aber da würde ich euch empfehlen, lest euch oder hört euch auch nochmal den Podcast dazu an. Das hatte uns ja beiden sehr gut gefallen. Weil
genau,
das
da werde ich auch entsprechend wahrscheinlich einfach den Podcast verlinken. Das ist dann einfacher, genau. Da müssen wir jetzt nichts großartig dazu nochmal sagen.
Es ist dieser Typ, dieser Hobby-Superheld, der halt immer so total gelangweilt aussieht und dann halt eigentlich sein Trick ist sozusagen mit einer Faust, bam, und dann ist der andere schon weg. Ist halt ein Manga, total, also ich fand es wirklich sehr amüsant, auch gerade die Animes, ja, aber dazu im Podcast mehr.
Dann,
wie viele wollen wir noch vorstellen?
Na, alle.
Bilder und der Mitternachtsriese ist zum Beispiel auch so ein Ding, was wir schon mal vorgestellt haben.
Ein Klassiker.
Über jeden Zweifel erhaben. Genau, Klassiker nahezu. Ist es eigentlich die ganze Geschichte? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, glaube ich auch nicht. Also es sind zwar, warte mal, am Ende sieht das ein wenig so aus. Ja, ich muss mal. Bilder und die Mitternachtsriese. Da steht natürlich nicht, auf wie viele Seiten das hat. Ja, irgendwie wirkt das so, als wenn es das Ende wäre. Ein ganzes Album.
Das ist ja krass. Das ist echt das ganze Album? Wahnsinn.
Ich bin leider nicht Seitenzahlen. Aber das Ende erinnert mich an das Ende.
Also, wollte ich gerade sagen.
Wenn das ganze Album ist.
Dann eine Riesenempfehlung. Dann eine Riesenempfehlung. Ganz tolles Ding. Und ich würde sagen, das ist so ein typisches Ding. Das ist ehrlich gesagt von den Sachen vielleicht, die wir für Kids bisher vorgestellt haben, das, was man als Erwachsener auch, wo man als Erwachsener dann noch am meisten davon hat vielleicht sogar. Weil das wirklich so eine, ist jetzt vielleicht auch, ich weiß nicht, also, ja, aber ich würde schon fast sagen, dass es auch wirklich so eine Geschichte ist, die dich als Erwachsener auch mitnimmt, oder?
Doch. Ich hab das ja auch bei Comic Review schon mal vorgestellt.
Genau.
Ist ja ein großes, also wir verlinken mal, müssen wir gar nicht viel reden, weil sonst ufern wir hier aus. Dann haben wir eine Sache, ein Manga, machen wir auch ganz kurz, ein Manga halt. Dolly Kill Kill, Ausgabe 1, habe ich auch nicht gelesen, nicht geschafft, weil Manga ist nicht so mein Ding. Aber wer hier mal was Neues sucht, wobei hinten auch Werbung für The Ghost in the Shell ist, da bin ich gerade dabei, das nochmal zu lesen. Ein sehr, sehr cooles Buch, ist für mich viel komplexer, also The Ghost in the Shell, beim Manga Egmont erschien. Mhm. Gar nicht so dieses klassische Manga, was man vielleicht so Stereotyp sonst kennt.
Also Ghost in the Shell ist super, das auf jeden Fall.
Dolly Kill Kill. Das soll
nicht ohne Grund schon zwei Animes und eine Realverfilmung. Also es ist eine ganz, ganz
Serie,
coole Sache,
an denen sich
so viele... Eine Serie mal? Ich weiß nicht. Ja, egal.
Jedenfalls,
das Manga sieht auch interessant aus. So viel können wir ja mal sagen. So. Genau. Gibt auch noch ein paar mehr Mangas. Sogar können wir auch noch mal direkt das nächste. My Love Story, Ore Monogatari. Das ist, ich weiß nicht, ist das eine... Guck gerade, ob das in Richtung Action geht. Ich bin gar nicht ganz sicher. Das ist so ein bisschen, da heißt ja eigentlich My Love Story, sieht aber, ich glaube, das war eigentlich eine ganz coole Mist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, worum es hier geht. Ich habe es auch nicht gelesen. Aber ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, war da eine ganz coole Grundstory, lag dem zugrunde.
Wir können jetzt also ein wenig die Mangas zusammenfassen, weil die hat, glaube ich, keiner von uns jetzt direkt auf dem Schirm gehabt. Dann gibt es noch Maria,
One Punch
The Virgin Witch. Ja, okay, das hatten wir aber auch besprochen und entsprechend verlinkt. Auch aus dem Kase Manga Verlag erschienen. Sehr brutal, wirkt so ein wenig mit kämpferisch, würde mich so von der Optik schon ein wenig mehr ansprechen, ist halt nicht, meiner Meinung nach nicht ganz so der ganz klassische Manga, hat so ein bisschen Elemente, wie sagt man denn so schön, ja, hauen und schlagen, so rittermäßig, aber ist halt auch wieder mit dem...
Erinnert so ein bisschen vielleicht an diese Dragon Quest Spiele oder sowas.
Ja, sowas in der Richtung
so Fantasy angehaucht. Und was natürlich auch nicht so typisch Manga ist, ist natürlich Sherlock, was glaube ich auch eine Sache ist, bei Carlsen Manga rausgekommen. Also man erkennt sofort diesen, wie heißt der nochmal, Cumberbatch oder so ähnlich, der Schauspieler von Sherlock.
Benedict Cumberbatch.
Genau, den erkennt man sofort auf dem Cover und also sind so ein paar Farbseiten am Anfang, wobei dann nachher wieder in dieses typische schwarz-weiß Manga-Ding umgeswitcht wird. Aber ich glaube, die sind auch richtig gut und auch im Heft selbst kann man die Charaktere richtig cool erkennen.
Wobei das wieder so ein klassischer Fall ist, wo ich mir nicht ganz sicher bin, warum man das nochmal in den Manga gießen musste. Ja, aber ist meine persönliche Meinung, kann ich euch nicht so ganz sagen. Also wenn man Fan ist, wird man sich die holen. Wenn man Fan von Manga ist, vielleicht auch. Oder wobei da die Lokalisation natürlich logischerweise England ist, was das drumherum schon wieder nicht ganz dann so japanisch angehaucht machen lässt.
Ja, ich glaube, da kann man halt ganz, einfach sagen, warum wird sowas wie Alien oder so nochmal als Comic umgesetzt? Also irgendwie, Manga ist ja dann im Endeffekt auch einfach nur, also ist ja das gleiche wie ein Comic im Endeffekt. Und wenn es da Fans gibt, weißt du, dann springt man natürlich mit auf. Und wenn wir jetzt gerade schon dabei sind bei den Umsetzungen von irgendwelchen Serien, haben wir zum Beispiel auch noch Doctor Who im Angebot, was auch eine sehr, sehr erfolgreiche Comic-Serie ist bei dem Verlag Titan Comics. Da werden wir jetzt demnächst auch nochmal ein anderes Comic von dem Verlag vorstellen. Also es ist, ist so eine Serie, du hast ja auch diesen Serien-Podcast. Ich glaube, du bist aber auch nicht so richtig tief
Doctor
drin.
Doctor Who in der bin Serie. Ich, nee, es war, hat mich nicht so ganz angesprochen, weil das ist halt auch so ein cheesy, also hat cheesy Aspekte, wo man sich sagt, da muss man, weiß nicht, drauf ja, geeicht sein in gewisser Weise. Aber und auch hier ist das Artwork, es gibt in dem mittleren Teil, das ist zwar wieder als etwas polierter, aber das gefällt mir ganz gut. Und hier ist es auch so, es variiert von den Zeichenstilen so ein wenig hin und her. Sind, glaube ich, irgendwie auch alle drei Doktoren, drei Abenteuer, genau. Also es ist so dreimal angespielt, angelesen. Aber wer Doctor Who mag, kann in dem Fall halt relativ schnell rausbekommen, ist das etwas für euch oder nicht? Insofern.
Also ich glaube, diese Comicserie läuft wirklich sehr erfolgreich und scheint sehr gut zu sein. Aber ich bin tatsächlich auch, ich habe da ein bisschen Angst halt vor diesen, also es ist mir einfach ein bisschen zu viel, was es da einfach schon gibt. Weißt du, ich habe das Gefühl, wenn ich Doctor Who anfangen will zu gucken, dann müsste man eigentlich bei den ganz Alten sogar anfangen. Und die sind ja nun, ich glaube, das hat es sogar in Schwarz-Weiß oder so angefangen. Also jedenfalls gibt es die Originalserie, gibt es ja schon ewig, glaube ich. Ja, wie auch immer. Ein Manga gab es hier noch, 4Kids, hast du wahrscheinlich auch nicht reingeguckt.
Nee,
dieses Yo-Kai Watch. Ja. Erwähnen wir einfach nochmal kurz, sieht ganz witzig teilweise aus, hat fast ein bisschen was, so da sind so, ja, so eine komischen monstermäßigen Wesen auch, ja, sehen ganz witzig aus, ein bisschen Pokémon angelehnt vielleicht oder sowas.
Da wiederum nicht ganz vorstellen kann, ich glaube, da muss man schon wieder lesen können, so rein visuell, optisch, gibt das, ich sag mal, für die noch nicht lesen können, wahrscheinlich nicht so viel her, oder? Weil eben schwarz-weiß, typisch Manga angehaucht und der Kontrast dann zwischen den einzelnen Figuren dann ein wenig verloren geht, wenn die Farbe fehlt. Meine.
Ja, kann schon sein.
Bescheidene Meinung.
Aber keine trotzdem. Ahnung. Also Level 5, ich habe gerade noch mal gesehen, dass es von Level 5 gemacht ist, und zwar ist das eigentlich so ein Computer, oder die haben es, was steht hier, supervised. Und das ist so eine Firma, die eine Menge richtig coole Computerspiele gemacht hat. Und da, ja, warte mal, ich glaube auch dieses, wie hieß denn das nochmal gleich? Jetzt fällt mir natürlich wieder gar keins ein gerade. Ich glaube, jetzt will ich Professor van Dusen sagen. Irgend so ein, wie hieß denn das nochmal? Professor Layton, genau. Da gibt es sogar auch Mangas und Animes von. Und diese Professor Layton-Serie, das war so ein englischer, auch wieder in Richtung Sherlock Holmes, so ein Ermittler. Und das war eine sehr, sehr erfolgreiche oder ist auch immer noch so Spieleserie, die auch wirklich total gut ist, so eine Rätselserie, auch für Kinder geeignet und die auch einen sehr, sehr schönen Artstyle hat und das, anscheinend, vielleicht gibt es sogar auch als Spiel, dieses Yo-Kai Watch, bin ich aber nicht ganz sicher.
Ist übrigens auch bei Kasei Manga erschienen, also falls es jemand sucht, wenn ich dran denke, versuche ich es auch noch ein bisschen zu verlinken. Klappt ja auch nicht immer.
Ich weiß nicht, wollen wir jetzt wirklich alle einmal
erwähnen? Naja, mal ganz kurz, einfach? Ja, doch. Das nächste wollen wir, machen wir noch die ganz so ausgiebig gelesen haben. Dann das nächste Klassiker, Spider-Man, insofern schön, weil das komplette erste Kapitel zu Die Klonverschwörung, aber was ich noch schöner finde,
das ist exklusive Bonus-Story, ja.
Ja, genau. Das erste Heft ist von Dan Slott geschrieben, der da wirklich drin aufgeht. Ich habe von ihm mal einen Podcast gehört, also der lebt oder lebte und atmete, ich weiß gar nicht, ob er immer noch Spider-Man schreibt, aber da kriegt man einen guten Einblick und dann eben ganz am Ende nochmal von wer hat denn die letzte geschrieben? Ich weiß gar nicht, auch von Dan Slott? Egal. Jedenfalls auch nochmal eine relativ ausgiebige, ja, so mehr, das ist mehr Einlesen. Also eine komplette Geschichte und so eine kurze Sache. Aber Spider-Man geht immer und Spider-Man ist auch eher All Ages angesiedelt, wobei hier auch sicherlich Gewalt mitspielt, aber das ist
eine Sache. Aber er ist halt immer im College und so und deswegen schon auch für Jüngere interessant. Genau, und es scheint halt wirklich so zu sein, hier steht es jedenfalls, dass die letzte Story sogar exklusiv ist, also dass es die vielleicht sogar nur beim Gratis-Comic-Tag hier auf Deutsch zu lesen gibt. Das finde ich natürlich auch immer super.
Sehr gut. Und dann eine Sache, die hat mich ein wenig verwundert, da muss ich zugestehen, weil ich da nicht so Fan bin. James Bond 007, Felix Leiter.
Das hatte mich gewundert, dass der Name so groß ist. Ist das ein Name, den man kennt?
Also nicht, also ich zucke mit den Schultern, ich habe keine Ahnung. Aber ich bin davon immer ausgegangen, ich habe immer die Werbung mal gesehen, die bei Splitter erschienen ist und sowas. Und ich bin immer davon ausgegangen, das ist ein Roman. Also ich habe da nie die Verbindung zu Comic. Ich meine, logischerweise ist bei Splitter, aber die haben auch Romane mit dem Angebot, glaube ich, oder? Ne? Das ist doch nicht ausschließlich.
CrossCult hat, glaube ich, Romane. Ich weiß gar nicht, ob später auch welche hat, ja. Hey, haben wir ja gerade schon mal drüber geredet, dass es da einfach so Books steht und dann die gar nicht Books meinen, sondern doch Comics. Irgendwie komisch.
Und da war ich irgendwie davon ausgegangen, dass das einfach, weil die Cover sehen stellenweise wirklich schön aus. Es sind schöne Cover und ich bin immer davon ausgegangen, das ist ein Buch. Hab da nie drüber nachgedacht. Und jetzt seht ihr ja, es ist halt ein Comic und sehr, sehr, also grafisch sehr, sehr schön, ansprechend umgesetzt. Typischer James Bond-Manier, ne? Crime und Sex und alles dabei. Sehr, sehr schön gemacht und das werde ich mir in einer ruhigen Minute doch nochmal jetzt durchlesen. Insofern rein optisch schon mal Daumen hoch, kann man sich mal angucken und mitnehmen. Dann eine Sache, dann sind wir erstmal mit dem Schnelldurchlauf erstmal fast durch. Dann sind wir, bleiben nur noch, das ist Sherlock Holmes, die Chroniken des Moriarty.
Auch bei Splitter wieder erschienen.
Auch bei Splitter erschienen. Album, logischerweise im Original, also statt in dem Heft. Opulent, sehr schön gezeichnet, sehr, sehr ausgiebig, klassisches Sherlock Holmes Szenario, muss man, glaube ich,
auch. Wie oft die heute schon den Namen Sherlock Holmes gehört haben, ne? Wahnsinn, ja, irgendwie.
Haben wir so oft schon gehört?
Naja, irgendwie, ich glaube, bei Professor Van Dusen habe ich es erwähnt, dann nochmal bei dem anderen Comic gerade.
Was ich wiederum nicht verstehe, und da mal sehen, ob das ein anderer mir irgendwie aufdecken. Wenn ich mir dieses Gratis-Heft anschaue, das ist relativ umfangreich, mit 47, 48 Seiten, und am Ende steht Ende Band 1. Wenn ich wiederum quasi die, hinten ist dann so diese Bibliothek der verfügbaren Bücher, da gibt es ja auch mittlerweile ein paar mehr, da steht aber 96 Seiten. Diese Diskrepanz kann ich nicht verstehen, weiß ich nicht, ob dann in dem Album
vielleicht sind da zwei Bücher drin im
zwei
Album, ne?
Bücher drin sind, kann durchaus sein, aber so wie es hier vermittelt wird, hat man in diesem Splitter, jedenfalls dieser Leseprobe, wirklich einmal komplett
ist auf jeden Fall abgeschlossen, das ist schon mal schön, ja.
Dann können wir ja mal ein bisschen,
oder
mal,
hast du Gin gelesen, die Favoriten?
Ja, also nicht alles komplett, weil das auch wieder eines dieser Fälle ist, das ist, glaube ich, das komplette Album. Ich finde gerade die Seitenzahl nicht. Finde ich sehr, sehr ansprechend. Hat hinten so eine kleine...
Auch wieder 48.
46 wird fortgesetzt. 46... Also 48 Seiten hat es im Original, also im richtigen. Hat sowas von Mata Hari. Also so ein bisschen eine Ermittlerin, Detektivin. Sehr, sehr schön gemacht. Im Verlag Schreiber und Leser erschienen. Hat viel Sexappeal. Es gibt jede Menge freizügige Körper, deswegen mir ich jetzt nicht den Comic kaufen würde, aber erstaunlich freizügig, sagen wir mal so.
Ist auch so ein bisschen so Männerfantasien werden.
Wahrscheinlich.
So ein Bad, wo zwei Frauen irgendwie es miteinander treiben, so ein bisschen.
Du bist aber ordinär. Ja. Die machen Liebe. Nee, aber es ist sehr, sehr irgendwie so ist ansprechend halt. Auch irgendwie.
Ich sag einfach, wie es ist. Weißt du?
Du da an deiner Elbe. Hast da keine Ahnung, wie die Welt läuft. sehr, sehr schön gemacht und hinten auch so eine Mini-Biografie und auch mal Fotos von denen, die das gemacht haben. Ich wage jetzt mal zu behaupten, ich dachte, es wäre das komplette erste Album gewesen. Sind aber auch mehrere erschienen. Es gibt mehrere Zyklen, der osmanische Zyklus, der Afrika-Zyklus, der Indien-Zyklus und immer wieder steht im Fokus eben dieser verführerische Dame. Heißt die jetzt Jin? Stehe ich auf dem Schlauch. Also, erstes Album, aber die Zyklen sind nochmal irgendwie zusammengefasst, insofern optisch sehr, sehr schön. Also ich muss sagen, das gefällt mir, bis auf diese Freizügigkeit, gefällt mir das sehr, sehr gut.
So. Ja, wobei, also nochmal vielleicht, das ist halt, sieht sehr für meinen Geschmack sehr klassisch aus, also sind auch wirklich mit Wasserfarben koloriert, sieht so...
Ja, so franco-belgisch halt, also das ist wirklich so ein klassisches Album, ne, von der Art.
Klassisches Album, ja.
Des Zeichnens, also von der
also
Dichte.
Nicht, ich finde, sieht nicht besonders modern aus, aber trotzdem schön,
ein wenig
schön umgesetzt.
Retro, aber fast so dieses stereotype Bild, was ich leider von franco-belgischen Alben habe, aber wie gesagt, hier mit dem gewissen Etwas, ich sage, für mich hat es so ein wenig Mata Hari-Flair, also eine Ermittlerin-Detektivin, die hier Unwesen treibt, im positiven
Sinne. Hast du das Comic denn von Ralf König gelesen? Herbst in der Hose.
Also, ich habe es angefangen und es ist nicht mein Ding. Ich weiß es nicht.
Okay. Er gilt ja eigentlich vielleicht auch nicht zu Unrecht als einer der größten Deutschen, die wir hier haben. So.
Ja.
Ich habe es jetzt auch nicht gelesen. Sieht auch irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, von wann diese Sachen sind.
Herbert in der Hose.
Sind. Ich glaube ein bisschen Dated, älter.
Meinst
ne?
du? Ich weiß es auch. Ja. Ich habe es auch nicht rausgekriegt. Ich fand das auch, also es spricht mich nicht so ganz an. Vielleicht ist es auch wieder irgendwie das Format stellenweise ein wenig gequetscht.
Sind es auch wieder so eine hintereinander, Gags, die hintereinander ablaufen, oder ist es schon eine zusammenhängende Story?
Nee, es gibt schon, längere, ja, zusammenhängende Geschichten, aber es gibt, es ist nicht so wie bei Calvin und Hobbes, so drei Panel, ein Gag, sondern das ist manchmal auch über mehrere Seiten, zieht sich das hin. ich sage jetzt mal, Alltagsbeobachtungen beziehungsweise Dinge aus dem Leben. Aber ja, es ist, ich weiß nicht, ich bin da nicht der Typ, ich mache es jetzt auch nicht schlecht, aber es spricht mich, war nie mein Humor. Mhm. Deswegen habe ich es nicht so auf meiner... Ganz bei Rowold. Ach, aber deswegen ist eigentlich.
Bei Rowold, ja.
Ja, ja, bei Rowold erschienen, komischerweise.
Gibt ja, aber ich glaube, der hat halt einfach so, ich glaube, das ist so wirklich mit der umsatzstärkste Comiczeichner, den man hat, so, den Deutschland hat. Also insofern vielleicht auch schon größer als für einen Comicverlag, für einen typischen.
Meinst du, dass ein Comicverlag deswegen das nicht verkaufen kann, weil es zu groß ist?
Nee, dass eher Ralf König oder, also dass es eher mit Rowold noch höhere Verkaufszahlen eventuell gibt, noch mehr Möglichkeiten. Das so, jetzt haben wir noch einige da. Ich habe auch noch.
Ich habe genau zwei noch
davon, also unser Highlight ist ja noch dabei.
Genau.
Ich würde auch davon habe ich so ein bisschen angelesen. Das ist, welches hast du denn noch gelesen? Oder wollen wir noch die machen, die wir nicht gelesen haben?
Also nee, Captain Terror habe ich mehr oder weniger gelesen. Was hast du nicht gelesen?
Captain Terror habe ich
nicht gelesen. Habe ich nur angelesen, fand ich auch interessant. Konnte ich komischerweise auch keinen richtigen Verlag zuordnen.
Das ist JNK?
Ja, JNK.
Und ja, JNK Media, genau.
Das ist dieses, wo hatte ich das denn? Irgendwo hatte ich mir das rausgehört. Das gehört zu diesem Kauka, also von Fix und Foxy irgendwie. Zu diesem
Verlag, Universum. Yogaid und Chris, Mann,
GWR. Warte mal, wo war denn das? War das Captain Terror, genau. Und das gehört irgendwie entweder zu dem Universum von den Typen, der hier Fix und Foxy erfunden
Fix
hat.
Fix und Foxy, okay.
Kauke. Mhm. Mhm. Wie das direkt da hingehört, weiß ich nicht. Ist auch schwarz-weiß gehalten. Hat diesen,
ich sehe gerade Mitarbeit Bernd Frenz, den kenne ich ja sogar.
Hat diesen Retro-Touch, kannst du da mal nachfragen. Ist auch eher so episodenweise aufgebaut. Also es ist nicht ein komplettes Buch. Also es ist schon fortführend im Sinne von der Erzählung, aber immer mit so Kapitelunterbrechungen. Also
ist eine Piratengeschichte.
Unter dem Totenkopf, Verräter an Bord und dann entwickelt die sich so langsam weiter. Alles sehr schön schwarz-weiß erschienen. Ist hier Rolf Kaukas Primo Comics. Im Buch- und Comichandel erschienen. 5 Bände, Sonderausgabe, 48 Seiten koloriert. Aber,
tatsächlich,
ja. Aber auch schon älter. Also antiquiert will ich nicht sagen, dated. Aber trotzdem allein schon, weil der Verlag vielleicht nicht ganz so oft da zugange ist. Deswegen hatten wir es nochmal mit ausgepackt und die haben auch noch ein paar andere Serien in der gleichen Art und Weise. Dieses Anthrax sind es auch, glaube ich, 5 Bände oder so. Man muss es mögen. Seeräubergeschichten, ganz klassische Natur, eigentlich schönes Schwarz-Weiß-Artwork. Für meinen Geschmack, für dieses Heft ein wenig zu gedrängt, geht etwas unter die Details.
Könnte ein bisschen größer sein.
Genau, könnte etwas untergehen. Ist aber, wie gesagt, also mit in Anführungszeichen Vorsicht zu genießen, weil es ist halt einfach Retro aller erster Güte. Hier steht irgendwo 76, glaube ich, ein Panel mit der Jahreszahl, ja, 1976. Ich glaube, irgendwo hatte ich auch gelesen, wann das zum ersten Mal rauskam. Ja, hier. Captain Terror das erste Mal 1974. Also das im Hinterkopf behalten. Ansonsten, wer so auf Retro-Kram steht, dem sei das empfohlen. Im Sinne von Retro-Kram.
Ja, also ein anderes, was sehr ähnlich ist, ist Slane vielleicht, was man genau. Da im gleichen Atemzug nennen könnte. Da habe ich auch auf jeden Fall mal reingelesen. Ist auch irgendwie zuerst erschienen 1983, also zu einer ähnlichen Zeit. Slane ist mir ein Begriff, war dir Slane ein Begriff?
Nee, oder überhaupt nicht.
Ich kenne Slane, da gab es halt so eine, es gab so eine Serie damals, eine Comic-Serie, gezeichnet von diesem Simon Beisley, der ja wirklich so ein, irgendwie eine Art Star auch im Comic-Geschäft damals war oder vielleicht auch immer noch ist. Ich hatte, glaube ich, bei Hunting Down Comics auch schon mal was vorgestellt, wo er mitgemacht hatte. Das Coole bei ihm war halt, dass er diesen malerischen Stil hatte, diesen sehr, sehr realistischen nahezu Stil, aber alles halt mit, ja, vielleicht ist er so ein bisschen ausgeschieden, als es dann auf einmal darum ging, dass alles mit Computer gemacht wurde und irgendwie so ein anderer Look auf einmal innen war, aber der hat halt wirklich einen sehr, sehr coolen Stil und dieses Slane-Comic von ihm, das habe ich, ja, vergöttert ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es war wirklich damals eins meiner Lieblingscomics. Das ist, glaube ich, so eine dreibändige Serie und Slane war ja dieser Typ, so ein Barbar, der dann so ähnlich wie der Hulk fast oder so, dann in so einen Berserker-Modus irgendwie auch umschaltet, wo dann seine Muskeln nochmal ein bisschen nochmal größer werden und er dann halt ja so völlig zu so einer Art Mutanten fast wird oder so. Und hier, ich habe ein paar Seiten mal reingelesen, was mir auch wirklich ganz gut gefallen hat, aber teilweise, was mir halt wieder aufgefallen ist, was ich ja öfter erwähne, was es auch immer noch oft gibt, dass halt in den Textbalken sehr viel erklärt wird, was eigentlich in den Bildern dargestellt werden müsste, so, und dadurch so ein bisschen so den Lesefluss so rausnimmt oder die Geschwindigkeit aus der Geschichte. Also wenn dann hier der zu sehen ist, wie er gerade an den Ketten, an die er angekettet ist, halt zieht und dann drüber steht halt im Kasten, er zog uns Härte an dem Pfahl, an den er gekettet war, dann ist es halt einfach irgendwie überflüssig.
Redundant, ja, überflüssig.
Genau, redundant, ja. Und das ist halt sehr häufig hier, dass man diese Textkästen hat. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie, das ist halt einfach ein anderes Lesen. Das ist dann wirklich eher wie so ein bebilderter Roman manchmal, was auch dann gar nicht so falsch unbedingt ist. Es ist halt einfach, ihr müsst euch einfach darauf einstellen, dass es ein anderes Lesen, ein anderes Comicvergnügen ist als
heutzutage. Ist aber auch eine Serie, die bei 2000 AD, diesem britischen Verlag, erschienen ist. Und wie gesagt, es ist auch wieder, das Artwork finde ich zum Beispiel zumindest ansprechender als bei Captain Terror, warum auch immer, hat irgendwie...
Da habe ich auch gedacht, bei dem Artwork habe ich ganz kurz überlegt, ob die Zeichner, weil man ja immer denkt, so Mensch, heute gibt es viel mehr Möglichkeiten und so, aber irgendwie habe ich überlegt, ob die Zeichner vielleicht sogar teilweise schlechter geworden sind, weil man hier halt wirklich, wenn man sich diese Bäume anguckt und die Wurzeln, was da für ein Detail reinfließt in diese Tuschezeichnung, also es ist ja nur so schwarz-weiß, aber da ist also auch wie die Ausgewogenheit von dem Schwarz und Weiß dann da zum Teil funktioniert und so, das ist wirklich ganz, ganz toll oder so eine, ja, Details kann man es gar nicht nennen, sondern es ist schon auch vielleicht ein Hauptaspekt der Bilder, aber wenn der da so sitzt und dann noch so eine Keule, die er gerade gegessen hat, nach hinten schmeißt und da ist dann so ein, ja, fotorealistisch würde man ihn das vielleicht nicht nennen, aber halt ein sehr naturalistischer Geier, der dann sofort zuschnappt oder so eine Sachen, die da einfach noch so mit eingebaut sind oder auch gleich direkt beim ersten Bild so ein Falke, der da noch im Vordergrund sitzt und so, das ist wirklich beeindruckend, wie gut diese Zeichnungen sind.
Sehr, sehr ausgefeilt, ne? Also das ist halt auch so ein, und andersrum gefragt, Dantes Verlag, hast du von dem schon mal was gehört vorher?
Nee, gar nichts.
Also deswegen haben wir das auch mit rausgenommen. Und wie gesagt, das Artwork ist sicherlich nicht für jedermann. Also wer jetzt so diese klassische DC und Marvel-Kost in Anführungszeichen sonst liest und sonst nichts anderes kennt, der wird mit diesem Buch wahrscheinlich nicht ganz so viel Freude haben, weil es einfach schwarz-weiß, wirklich nur schwarz-weiß, toll geinkt. Also wie gesagt, das an dem Artwork gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Das macht Spaß, sich anzuschauen. Aber man muss sich schon darauf einlassen, dass man eben hier, ein, wie sagt man denn, so ein sehr begrenztes Artwork.
Ja, so ein
Retro-Look hat, ja. Und was, ich habe gerade ganz kurz, du hast gleich nebenbei geschaut, was der Dantes Verlag sonst noch so hat, weil der mir gar nicht so auf dem Radar war. Der hat jedenfalls Gravel von Warren Ellis, kommt da noch raus?
Ja.
Sagt mir erstmal vom Namen her überhaupt nichts.
Aber Warren Ellis sagt
er. Ja, Warren Ellis, ja, aber die Reihe Gravel, ich weiß gar nicht, ob die auch eine ältere ist. Und dieser, wie hieß das, Yusaki Yojimbo, dieser Ninja-Hase, sag ich jetzt mal.
Ah ja, das ist
der ist auch bei denen im Programm mit. Und cool. Ich guck mal, ob irgendwo steht, von wann denn Gravel von Warren Ellis ist. Da wäre ich ja gespannt draus. Kommt aber erst, das ist Teil 2. Teil 1 kommt erst Juni 2017 raus.
Interessant wäre, wann Warren Ellis die Geschichte geschrieben
hat. Naja, ich versuch's mal nebenbei rauszubekommen. Aber
also mal ganz kurz zu den Zeichnungen, weil ich gesagt habe, vielleicht besser als heutige. Das ist, also wo man dann schon auch merkt, dass es ein bisschen dated ist, ist dann bei so einer Sache wie so ein Schwertkämpfen und so. Das ist dann manchmal auch sehr viel im Profil irgendwie das Gesicht von Slane und dann, das wirkt manchmal ein bisschen verglichen zu heute vielleicht unbewegt, wo man heute dann perspektivisch dann irgendwie die Leute einem entgegenfliegen oder sowas oder vielleicht auch schon vorher, also so, wo ja viel so Marvel und so Pionierarbeit geleistet hat bei so einer Action-Szene. Also da ist das vielleicht ein bisschen klassischer, aber ansonsten wirklich, sollte man einfach mal kurz, ihr könnt ja bestimmt auch mal kurz reinblättern in die Gratis-Comics.
Natürlich, auf jeden Fall, glaube ich. Ich habe gerade geguckt, 99 kam Gravel von Warren Ellis raus. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es bei mir nicht auf dem Radar ist. Also auch wahrscheinlich wieder ein Verlag, der sich so auf, ich sage jetzt mal, Backtitel konzentriert. Also ein paar
die Sachen, man ein bisschen günstiger bekommt vielleicht, auch wo nicht so viele mitbieten.
Günstiger, ich weiß gar nicht. Ach so, meinst du jetzt als Verlag günstiger bekommt?
Genau. Ist, glaube ich, was anderes als so ein Top-Titel dafür zu bieten.
Wobei dieses Yusaki Yojimbo erst ab Band 5 in dem Verlag erschienen ist. Ich weiß nicht, davor ist die Rechte vielleicht bei jemand anderem. Ich weiß es nicht. Ja. Aber trotzdem, also da einfach mal gucken, wenn ich dran denke, verlinke ich es auch nochmal, aber wie gesagt, so, das ist rein arttechnisch schon eine schöne Sache, man muss halt nur wissen, dass es ein bisschen ältere Sache ist, aber trotzdem, Slane hat mir sehr gut gefallen. Komme ich zu meinem vorletzten Buch, welches hast du noch auf deinem Stapel rumhängen?
Auch drei? Wir haben insgesamt hier noch drei Sachen, also es gibt einmal dieses Sanchez, hast du das
genau gelesen? Das würde ich als nächstes nehmen, genau. Sanchez
ist auch wieder für Kids.
Von Plem Plem Production. Der Plem Plem Production, beziehungsweise Christopher Kläuber, der Mann, der dahinter steht, der hat dieses Cover quasi in Details. Das ist auch wieder so eine Art Wimmelbild mit ganz vielen kleinen Sachen.
Genau, ist halt so eine Comic-Messe wird da dargestellt und dann kannst du, weiß ich nicht, Pikachu oder Deadpool oder Godzilla oder sowas oder Turtles finden, ne?
Und unter anderem auch, weil Herr Dinter, Stefan Dinter, sehr positiv über Plemplem Production irgendwann mal gesprochen hatte, gibt es auch eine Box oben in dem Regal. Da steht Dinter drauf. Finde ich irgendwie sehr sympathisch als kleinen Wink zurück und viele kleine Sachen. Ist einer, glaube ich, auch der Titel, die dem Verlag und dem Macher halt so am Herzen liegen und wo man auch deutlich eine Evolution sieht. Also das ist einer, der schon weiter ausgefeilt ist, der schon schöner gemacht worden ist. Und Sanchez, der Roboter, der etwas verquere, hier diverse kleinere Abenteuer erlebt. Also ist sehr schön gemacht. Also das sollte man einfach schon, um den Verlag zu unterstützen. Und wenn es einem gefällt, ist was euer Kids gerecht in dem Sinne, dann unbedingt mal reingucken. Und ich habe mir letztens auch wieder ein paar bestellt von den 3-4 Hefte. Bin ich mal gespannt. Mal gucken, wie es dann rüberkommt. Weil der Verlag hat diverse ein Interview, hatte ich schon mal verlinkt? Ja, mal dran. Wenn ich schon denke, verlinke ich es nochmal. Ist einfach sympathisch zu sehen, wie die arbeiten. Es ist natürlich alles, ich sag's mal, professionell, aber halt trotzdem auf einem indie-professionellen Niveau.
Ja, genau. Also sieht schon sehr independent beziehungsweise nicht ganz profimäßig natürlich aus, wenn man sich das anguckt, das Ganze. Wobei halt schon, sieht schon interessant auf jeden Fall aus.
Genau.
Macht schon,
diverse, auch schon mal Lust, diverse Verneigungen vor den anderen, die da so mitmischen.
Ich glaube, Chewbacca ist hier auch drin, ne?
Und das macht einfach Spaß. Das ist so ein gute Laune-Comic. Den sollte man sich unbedingt mal angucken, wenn man ihn da auf dem Tisch rumliegen sehen hat. Das letzte oder vorletzte bei mir ist dann das Gleiche, was du auch gelesen hast, was ich aus zweierlei Sicht interessant finde oder einen mutigen Schritt von The Next Art, dem Verlag, was eigentlich ein Comic ist, was es noch nicht gibt. Denn da steht darauf, dass das im Prinzip die Werbung schon für eine Kickstarter-Kampagne ist. Des Machers. Und
ist eine interessante Art, also mal den Comic, gratis Comic-Tag zu nutzen, wobei es wahrscheinlich ein bisschen zu früh ist, weil dann steht hinten halt auch drauf, in den kommenden 30 Tagen kannst du uns unterstützen. Und das ist irgendwie so ein bisschen in dieser schnelllebigen Welt, hat man das dann bis dahin schon wahrscheinlich fast wieder vergessen, wenn man Pech hat.
Man vielleicht gleich starten sollen oder zumindest genau, am wär, Tag wär danach.
Cool, wenn oder es jetzt sowas. Einfach, oder, genau, wenn du jetzt direkt draufgehen könntest am Freitag.
Da hätte man wahrscheinlich am Samstag den größeren Impact.
Stimmt.
Interessante Geschichte insofern, da hier viele real existierende Ereignisse in eine. Kriminalgeschichte mit eingepackt worden ist. Also der Italia Airline Absturz, wie hieß denn das Ding? War der Absturz, ne? Glaube ich, wo der entführt worden ist von den libyschen, von Gaddafis Anhängern irgendwie. Dann,
ja, genau, das war 1980. Dann gibt es
Gladbecker
Geiseldrama und das dritte, das, was Rammstein, die meisten sich noch daran erinnern können, genau, war diese Flugshow von Rammstein mit den 70 Toten. Und hier steht halt drin, dass es da, also ich kenne ehrlich gesagt die Verschwörungstheorien dazu nicht so sehr. Und es gibt aber wohl eine Menge und die bilden halt den Kern der Geschichte. Und jetzt wird hier so ein bisschen rumspekuliert. Wie fandst du das Ding?
Ich fand es interessant. Also es hat mich jetzt nicht 100% so im Sinne von begeistert, aber ich fand einfach die Idee dahinter.
Den Ansatz finde ich nicht schlecht,
genau. Finde ich super. Das Artwork schwankt in meinen Augen auch so ein wenig von finde ich richtig gut zu könnte man nochmal überlegen, da etwas besser zu machen, aber es ist zumindest einer der Titel, die so vom Fluss her, vom Fluss her ziemlich zügig zu lesen sind und Lust auf mehr machen. Mhm. Und das ist ja am Ende dann immer das, was, man sollte sich ja nicht jetzt ein Panel rausziehen, wo man sich irgendwie dran aufzieht, sagt man hier, da stimmt irgendwas für mich jetzt nicht so ganz, auch wenn ich den Finger nicht ganz drauflegen kann, sondern insgesamt ist es so eine Geschichte, die Spaß macht, wo man dann auch den Rest gerne lesen will. Insofern hoffe ich mal, dass diese Kickstarter-Kampagne dann für wen eigentlich, wer hat das eigentlich gemacht? Fand ich irgendwo den Namen? Von Michael Feldmann.
Michael Feldmann.
Genau. Erfolgreich ist, weil es schon in dieser verrückten Konstellation Spaß macht. Also diesem Mash-up von Verschwörungstheoretikern.
Ja, es ist natürlich auch cool, wenn jemand da seine Visionen umsetzen kann. Das ist natürlich immer super. Ich fand halt, also dass man schon irgendwie an vielen Ecken und Enden gemerkt hat, dass da irgendwie eine Redaktion oder ein Lektorat gefehlt hat. Also was dann nochmal sagt, so hier muss nochmal ein bisschen gestrafft werden oder die Also wie du schon meinst, die Zeichnungen, teilweise sehen sie halt aus wie, sage ich mal, hat von so Fotos vielleicht so übernommen so. Und teilweise ist es dann aber so, dass dann auf einmal so ein Kopf zu groß ist oder eine Bewegung nicht ganz stimmt oder irgendwie die Gesichtsausdrücke ein bisschen verschoben aussehen. Aber eigentlich, also gerade auch von der Farbstimmung und so, oft sehr schön so. Ne? Das ist sehr, sehr schön, oft so in Richtung monochrom, aber mit so einem Anstrich, also diese so zum Beispiel Sepia-Farben und dann gibt es halt noch zusätzlich nochmal so ein kräftiges Orange für die Explosion oder alles so in so einem bläulichen Tönen und dann aber so ein Rot. Also so ein bisschen dieses Prinzip sozusagen auch von Sin City, aber das ist halt nicht
ganz so
kontrastreich.
Also schon,
genau, nicht ganz so kontrastreich. Und bei den Texten geht es mir halt auch so, dass es da teilweise in so eine Richtung geht, wo man das Gefühl hat, da wird alles über Kästen erzählt halt, was ich ein bisschen schade da auch finde, weil das dann auch sich fast schon wieder wie so ein bebildertes Buch liest. Gerade im hinteren Teil ist es dann eigentlich nur noch so, wird halt nur noch sozusagen erzählt sie nur noch, was alles passiert ist und man sieht dazu so Bilder. Es ist dann für mich nicht mehr wirklich ein Comic, sondern halt wirklich eher
eine Graphic Novel.
Bilderbuch. Nee, also so ein bebilderte Texte halt, ne, irgendwie. Das fand ich da ein bisschen schade. Es hat, glaube ich, am Anfang der Geschichte gab es da noch ein bisschen mehr Dialoge. Das ist halt auch immer das Problem, das kenne ich natürlich auch, wenn so eine Hauptfigur teilweise, also man sagt dann immer in der Branche, sage ich mal, man braucht ein Ohr so. Also man braucht irgendwie jemanden, dem man die Sachen erzählen kann auch. Ne? Und wenn dann halt so eine Hauptcharakterin teilweise alleine rumläuft oder so oder Abenteuer bestreitet oder keinen hat, mit dem sie sich austauschen kann.
Ist das so ein innerer Monolog dann nur, ne?
Genau. Und das ist halt, fand ich hier ein bisschen, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich bin ziemlich sicher, wenn man da so eine Redaktion hätte, dann würden sie einem sagen, nee, da brauchst du nur eine Figur oder da musst du was machen noch, damit es so ein bisschen besseren Lesefluss gibt. Aber es funktioniert halt so ähnlich wie, sagen wir mal, bei Slane. Also es wirkt halt so ein bisschen für mich dated so in der von der Erzählform. Aber gleichzeitig halt liest es sich dann halt einfach wie so ein, halt eher wie so ein bisschen wie so ein Buch dann und was dann auch wirklich gut funktioniert.
Das ist genau der Punkt, was du gesagt hattest am Anfang. Also ich glaube, wenn, weiß ich nicht, so jung, ich weiß nicht, ob das junger Autor, ich behaupte einfach mal, es ist ein junger Autor, sein erstes Buch, dann irgendjemand hat, bei dem er Feedback hat, Autorenkollegen, Zeichnerkollegen und einfach das nochmal gemeinsam analysiert. Ne? Also,
ja, er hat ja jetzt mein Feedback.
Ja, jetzt kann es noch besser werden, aber der will ja bis Herbst 2017 fertig sein, wenn er jetzt nochmal alles zeichnen
will. Wenn es auch noch in Druck gehen muss und so, ja.
Dann wird es ein bisschen knapp, weil an sich die Geschichte super ist und auch so der bildliche Auftakt. Ich finde ja auch so die ersten...
Ja, sehr filmisch zum Teil. Ne?
Ja, cineastisch sehr, sehr, sehr schön, sehr, sehr optisch auch sehr schön. Ja, und dann...
Genau, schöne Ideen so, weiß ich nicht, die Explosionen von diesen Rammsteinen, dass die dann in der Brille stattfindet so zuerst und so, dass sie sich sozusagen in der Spiegelung von der Brille und so, sind halt schöne Sachen, wie man sie halt wirklich, ja, wie man gleich so eine Art Film dann vor Augen hat. Das ist schon gut gemacht.
Guckt es euch einfach mal an, dieses Buch hat Höhen und Tiefen und wird Kickstarter-mäßig finanziert. Wer denn?
Genau, hoffentlich.
Ja, super. Ich denke, ich bin mal gespannt. Kommt
drauf an, wie viele 1.000 Euro ihr haben will.
Ich würde sagen, was würdest du sagen?
Ich würde sagen,
2.000 bis 3.000
Euro. Wir brauchen schon irgendwie viel zu lange. Ich hatte eigentlich gehofft, dass, ich weiß auch nicht, ob jemand wirklich jetzt bis zu Ende gehört hat, weil das...
Doch, also jetzt kommt ja noch unser Highlight.
Genau, jetzt kommt unser Highlight. Aber
ich werde schon mal zwischen den Zeilen irgendwie, ich verspreche es einfach mal, ich glaube, das werden wir vielleicht nochmal separat nochmal besprechen, weil es ist einfach auch, aber ja, auch wieder...
Weiß ich nicht, wäre doch auch schade, oder? Wenn jetzt der Podcast und eigentlich das Gute dann nochmal im Extra-Podcast, oder was heißt das Gute, die anderen sagen, weil ja auch...
Ist ja nur,
egal, kommen wir mal zu unserem Highlight sozusagen von Schreiber und Leser, interessanterweise. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, bin jetzt gar nicht mehr ganz sicher, ich hatte mir, glaube ich, ein, zwei andere Sachen auch neulich von dem besorgt, weil die mir auch jetzt aufgefallen sind, mit ganz guten Sachen. Eigentlich ja nicht so der,
jetzt die Frage, was
der
hast
klassische
du dir
Verlag, an dem man denkt. Was?
Was hast du dir besorgt? Letztes Jahr hatte
es
ja
sein, dass dieses Quantum, Capricorn. Ist dieses Quantum irgendwie, wie hieß denn das nochmal? Ich muss mal kurz recherchieren, du kannst ja schon mal weiterlesen.
Genau, also ein Verlag, der für mich immer noch sehr eng mit, jetzt habe ich natürlich den Hänger, mit Terrimo verbunden ist. Also das ist ein Verlag, den ich allein deswegen immer empfehle. Wie gesagt, da kommt dieses Echo raus, Rachel Rising, dann Strangers in Paradise und meine persönliche Neuentdeckung, die ich wirklich richtig, richtig, richtig gut finde, das ist Maggie Garrison. Die hat mir so viel Spaß gemacht und insofern ist es ein Verlag, der...
Okay, aber ich hab's, ja,
da wirklich sich lohnt reinzugucken. Und dieses Buch ist wieder eine Überraschung. Das ist wieder eines dieser Titel, die man vielleicht
ich will
ansonsten...
Ganz kurz mal, warte, ich muss mal einmal kurz reingrätschen, weil ich habe mich vertan. Ich hatte Knesebeck tatsächlich gemeint. Das war das Comic Quantenwelt. Das hatte mich interessiert. Und das Geheimnis der Quantenwelt. Aber Schreiber und Leser trotzdem immer mal wieder stößt man darauf, aber jetzt nicht so der Verlag, so der klassische, den wir...
Nee, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Sparte, aber eine schöne Sparte. Und ich hoffe mal, dass der Verlag halt wirklich mit diesen ganzen Terry Moore-Titeln ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Dieses Maggie Garrison, Corto Maltese.
Möbius haben die zum Beispiel auch.
Ja, aber dann auch nicht so die bekannten, glaube ich. Sternwanderer, also zumindest für mich nicht so bekannter, das will jetzt mal nichts heißen. Aber genau. Und die haben eben auch diese Gratisausgabe, und das ist, wie gesagt, unabhängig, ist nicht abgesprochen. Wir beide haben aus diesem Stack, aus diesem Stapel von 30 Heften, beide das gleiche rausgesucht. Und insofern ist das auch der Tipp, den werde ich auch nochmal irgendwie entsprechend groß verlinken, den wir nehmen. Mhm. Silver, das erste Kapitel, Stefan Frank hat das geschrieben. Es wird wohl, weiß nicht, wie viele Bücher insgesamt.
Kein Deutscher, ne? Würde man jetzt vielleicht denken.
Nee, würde ich auch behaupten. Obwohl, war da nicht irgendeine, warte mal hier, Anbieter, Texter, Regisseur, Animator für Disney, DreamWorks, Warner Bros., Universal, Columbia Pictures, er lebt in Los Angeles und liebt es, seine Leser auf Festivals und Conventions zu treffen.
Genau. Also das Coole daran ist, dass eigentlich, also der Auftakt ist gleich total super, aber die Sache, die mich eigentlich vom Cover her fast am meisten interessiert hat, kommt in diesem Kapitel, was wir jetzt eigentlich gelesen haben, gar nicht vor. Und zwar sieht man auf dem Cover halt so eine Heldentruppe, unter anderem halt der Hauptdarsteller sozusagen. Und die sitzen halt auf so einem riesengroßen Schädel, der, wenn man genauer hinsieht, dann extreme Schneidezähne hat. Und zwar scheint es in Richtung Vampirgeschichte zu gehen. Auch dieser Name Silver, ne, kann man sich ja vielleicht vorstellen, dieses geweihte Silber. Oder überhaupt Silber, was genau, was dann die Vampire töten kann. Da ist halt der Zusammenhang. Aber es ist halt, eigentlich beginnt es eher so wie, man könnte sagen, so eine Mission Impossible oder Impossible Mission, oder wie heißt der Film?
Mission Impossible, nee, war schon korrekt.
Genau, Mission Impossible, da gibt es so ein Spiel, was genau den andersrum hat, den Namen. Es beginnt eigentlich eher dieser Hauptdarsteller ist halt eigentlich so eine Art so Meisterdieb oder so, der schon ewig gesucht wird. Und das ist halt sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt verraten können, wie der sich reinschleicht in so eine Auktion, in der so sehr wertvolles Silber inklusive eines Silberbarrens versteigert werden soll. Und er sich dort, wollen wir es verraten oder nicht? Was denkst du?
Ja doch, das ist das Gratisheft. Also naja, also sagen wir so.
Kann man schon, das ist ganz am Anfang. Aber es ist halt cool, wie dann so ein FBI-Typ reinkommt, so ein dickerer mit Hut. Ey, wir haben hier also James Finnegan heißt der Meisterdieb, und wir haben hier den Verdacht, dass der, oder wir haben Informationen, dass der hier gleich ankommt. Wir brauchen jetzt ich brauche jetzt eure Hilfe. Er hält halt so seinen FBI-Ausweis hoch und sagt allen, ey, wir könnt hier schießen und ich brauche euch jetzt, und geht mal ins Hinterzimmer. So zack,
er macht die Besenkammer quasi mehr oder weniger.
Genau, er macht die Tür zu, verbarrikadiert sie, und wie könnte es anders sein, er nimmt seine Gummimaske ab, und er ist natürlich dieser James Finnegan, und der Typ vom FBI kommt dann später sozusagen ein zweites Mal rein, und das ist halt so cool, wie der dann irgendwie aus den wahnwitzigsten Situationen irgendwie rauskommt. Also wirklich so eine sehr, sehr coole, sehr, sehr coole Anfang. Und da muss man sagen, da fehlen sogar noch die Vampire, die das Ganze wahrscheinlich nochmal viel, viel interessanter machen. Aber hier, also ich war wirklich an mehreren Situationen, dass man gedacht hat, wie kommt er jetzt da wieder raus, und so kleine Rätsel, die da mit eingebaut werden, die dann irgendwie ihn auch noch aus den unmöglichsten Situationen rausbringen. Und wie gesagt, man kann sich ja vielleicht schon vorstellen, er kracht am Ende in so eine Gruft rein. Und ja, man kann sich vielleicht schon vorstellen, wofür dieses Silber dann noch gebraucht wird. Und
dieser Mystery-Aspekt, in Anführungszeichen, der schwebt ja die ganze Zeit auch schon ein wenig mit. Denn er kriegt dann irgendwann Hilfe von ungeahnter Stelle. Und da, wo er dann in diese, ich sage jetzt mal, Gruft oder dieses Verlies oder unterirdischen, was auch immer das ist.
Geheimgang
so, plötzlich reinkommt. Das passiert ja auch nicht einfach so. Und das Ganze, muss man dazu sagen, was auch wahnsinnig interessant, also also für mich wahnsinnig interessant ist, es ist schwarz-weiß, komplett. Erinnert ja. eher so an,
Hellboy.
Oder Sim City. Mignola, genau, Sim City, Mignola, so dieses Artwork, so, also sehr viel
auch schwarz. Auch das Cover übrigens, ne, also auch die Farbgebung. Also mich hätte es trotzdem gefreut, muss ich sagen, wenn es diese Hellboy-Farbgebung auch hätte, fände ich es fast noch cooler.
Ja, oder die Farbgebung vom Cover, also wenn das so in dem Stil genau. durchgehen würde, wäre es vielleicht noch cooler, aber es
vor funktioniert. Vor allem auch eine höhere Zielgruppe hätte es wahrscheinlich, ne, weil es ist halt wirklich sehr schade, es ist eigentlich komplett ganz hart schwarz und weiß, weil halt wirklich in dem Sinn erinnert es wirklich an Sin City und halt auch Hellboy, dieses ausgewogene Schwarz-Weiß-Verhältnis. Zusätzlich haben die aber noch eine, auch sehr, sehr interessant, eine Größe von Rasterfolie. Also normalerweise, wenn man so Mangas kennt, gibt es da ja die verschiedensten Arten von Rasterfolie, zum Teil mit Übergängen und enger und mit größeren Punkten, kleinere Punkte und so. Und hier ist aber wirklich nur diese eine Graustufe, die sozusagen noch dazukommt. Funktioniert aber super. Ich glaube bloß leider wirklich, die verschenken sich dadurch so ein bisschen so eine größere Zielgruppe. Ja, weil das Schwarz-Weiß viele doch sehr abschreckt. Also ich war auch, wie soll ich sagen, ich war ein bisschen durchs Cover, war ich eigentlich, da hatte ich gedacht so, ah, das will ich mal lesen so jetzt von den Gratis-Comics, will ich mir mal ganz durchlesen. Und dann so ein bisschen enttäuscht, huch, ist ja Schwarz-Weiß, was aber wirklich toll aussieht. Und dann eigentlich durch die Geschichte total eingesogen worden.
Ja, ja, auf alle Fälle. Und das ist ja wirklich das Spannende auch zu sehen, dass du halt wirklich so ein Buch hast, wo das Cover denkst du dir so, wow, und dann schlägst du auf und denkst, ach, schwarz-weiß, muss ich jetzt, und du fängst an zu lesen, bei mir gingst du, nach zwei Seiten bist du so in dieser Geschichte drin, ja. so versunken und findest die so geil, dass du diese Farben komplett ausblendest, aber du hast schon recht, wenn es dann irgendwann mal nochmal eine Sammelausgabe aller, keine Ahnung, wie viele Teile es da geben wird, die dann koloriert sind, so in dem Stil, diesem leicht dezenten, zurückhaltenden, nicht so bonbon, bunten Stil, ich glaube, dann wäre das nochmal eine Nummer besser, aber so, es funktioniert so tadellos. Es ist keine Kritik.
Auf jeden Fall.
Das ist nur so ein Verbesserungsvorschlag. Wenn ein bisschen Farbe, wäre so schlecht nicht. Und sie deklarieren das ja als Hommage, irgendwo stand das vorne, glaube ich, ist eine witzige Hommage an das Original Dracula und eine genau. Reise ins Reich der Vampire.
Genau, Vampir-Legenden. Das habe ich dann so gelesen und dann fängt es aber eigentlich wirklich an wie eine Kriminalgeschichte erstmal oder so eine.
Ja, so ein typischer, auch in der Zeit, so 30er Jahre Krimi-Geschichte.
Genau, das haben wir gar nicht gesagt, glaube genau. ich, ja.
Und, aber es wirkt doch nicht
alt. Trenchcoat, so Dick Tracy-mäßig, so genau. ein bisschen.
Altbacken. Die Typen sehen aus wie so Nazis, die das eigentlich alles bewachen sollten.
Ja.
Ich dachte auch, es ist dann so ein Mashup, weißt du, so Nazis, Vampire, so dieses ganz Klassische und irgendwann kommen dann nackte Frauen. Nazis haben wir nicht, nackte Frauen haben wir noch nicht, aber es funktioniert trotzdem und
dieses
Sondereinsatzkommando mit diesen Nachtsichtgeräten oder Brillen, die aufhaben, wirkt so ein wenig wie dass das Artwork von Mike Mignola, ohne jetzt so abgekupfert zu wirken. Also es ist nicht so ein Aufguss des Artworks von Mignola schon, was Eigenes. Wie du sagtest, mit den Rasterfolien vielleicht so einen leichten Anklang an das, was bei so Mangas zu finden ist.
Also es ist auf jeden Fall, sieht schon modern aus.
Aber ganz, ganz und gar nicht manga-esk, um es mal so auszudrücken.
Nee, nicht manga-esk, ja. Also wirklich ein Tipp und was wir bestimmt auch nochmal als Album vorstellen werden.
Würde ich gerne,
wenn ich jetzt nochmal, wir müssen jetzt wirklich mal, glaube ich, zum Schluss kommen. Das ist, glaube ich, schon eine echt lange Folge jetzt geworden. Ich hoffe wirklich auch, dass, genau, cool fände ich es halt, wenn alle, die beim Gratis-Comic-Tag waren, vielleicht auch mal dazu schreiben können, wie ihre vielleicht Erfahrungen waren, ob der Comicladen vielleicht noch oft ist. Es ist ja so, wie gesagt, ich war auch eigentlich immer die letzten Jahre immer eingeladen. Also oft ist bei den Comicläden auch noch irgendein Zeichner, meistens halt einer von den Büchern, die da auch als Gratis-Comics vergeben werden. Also habt ihr vielleicht noch irgend so ein Special bei euch? Oder welche Comics habt ihr euch denn eigentlich ausgesucht? Oder wenn ihr halt nicht hingeht, vielleicht würdet ihr euch aussuchen, findet ihr am interessantesten. Also ich muss nochmal sagen, wenn ich jetzt zwei nehmen dürfte, wäre es wahrscheinlich oder ziemlich sicher dieses Silver, zusammen wahrscheinlich mit Horrorschocker bei mir. Und wobei man natürlich sowas wie Paper Girls und Gaston und selbst dieses One Punch Man und so, das sind natürlich alles auch Monster Energy, wenn man es noch nicht kennt, oder Hilda und der Mitternachtsriese und auch viele von den anderen, die wir heute vorgeschlagen oder besprochen haben. Also das sind natürlich auch alles Bücher, wenn man sie nicht kennt oder sich dafür interessiert, ist natürlich auf jeden Fall von Wert, sage ich mal.
Aber wo sind dieses, One Punch Man habe ich gar nicht als Gratis-Comic-Ausgabe dabei gehabt. Aber hat man schon besprochen. Aber weil ich habe gerade ist ja auch verlinkt, dann wird entsprechend verlinkt, die besprechen nochmal. Und wie gesagt, Indie-Comics, also wie gesagt, Horror, Schocker, diese Sanchez, einfach mal reingucken, weil es halt einfach cool ist. Und wie du schon sagtest, ne, also wir nehmen halt so Klassiker für uns, die wir erstens schon gelesen haben, ne? Gaston, Paper Girls, Monster Allergy, die finden wir halt toll. Die empfehlen wir trotzdem immer wieder. Oder Hilda und die Mitternachtsriesen. Wenn ihr die noch nicht kennt, dann setzt euch die auf eure Wunschlinie oder Wunsch-Pickup-Line oder wie auch immer das nennen sollte. Mhm. Und guckt da mal rein.
Es gibt was sind denn dabei, wenn du zwei nehmen dürftest?
Naja, gut.
Und ohne jetzt irgendwie so einen Indie-Bonus oder so, sondern einfach, was findest du wirklich am coolsten?
Naja, gut. Silver finde ich ganz, ganz großartig. Und da ich jetzt Paper Girl schon kenne und Gaston schon kenne, fallen die außen vor und ich schwanke jetzt inzwischen Horrorschocker und diesem Slane ein wenig.
Okay, interessant.
Aber ich glaube dann wahrscheinlich eher Horrorschocker, weil das dieses Anthologie-Charaktermäßige dabei ist. Ja. Bei Slane ist es ja auch, man merkt schon, dass es so damals in diesen 2000 AD-Zeitschriften als auch Fortsetzung erschienen ist, aber sie funktionieren inhaltlich komplett zusammen.
Ja gut, ist aber ja interessant, also das heißt eigentlich für alle unsere Hörer dürfte es ziemlich leicht an diesem Tag sein, einfach Silver und Horrorschocker fertig.
Genau, wenn es gar nichts anderes gibt und ich denke mal, das sind bestimmt auch ein paar Sachen, die nicht so die favorierten Titel sind, die man so zugreift, weißt du?
Glaube ich auch.
Obwohl,
ich glaube,
bei Silver beim Cover halt so weiß ich nicht.
Genau, aber man würde ja so typisch denken, dass die Leute dann so eher diese Spider-Mans und DC Rebirth und so, auch zu Recht natürlich, sind auch natürlich super Sachen. Also ich denke, das werden schon die Sachen sein, die vielleicht auch am ehesten vielleicht weg sind. Genau, und natürlich die Sachen, die so eine Seite, ein Gag, sind natürlich einfach auch prädestiniert. Also sowas wie Game Over und Gaston ist natürlich auch natürlich sehr cool.
Für sind so die einfach Sachen. Ich meine, so auch wer so einen Einstieg haben will, so hier diese ganzen Panini-Geschichten, wo so mehrere Hefte da sind, die sind auch super, aber die sprechen mich jetzt ja um sagen wir mal, diesen Charakter des Comic-Tages nochmal ein wenig herauszukehren. In dem Fall nicht so an, weil die schon sehr präsent auf dem Markt sind. Deswegen wieder so Sachen von Schreiber und Leser, die man nicht so auf dem Fokus hat oder dann auch diese ganzen Horrorschocker oder Sanchez oder dann Dantes Verlag, dieses Slane da, also einfach aus dem Grund, weil es eben kleinere Verlage sind. Wie gesagt, Dantes Verlag kannte ich überhaupt nicht, Weißblech kenne ich mittlerweile, aber auch nur, weil ich diesen Podcast habe, ansonsten sieht man die zwar auch auf Messen rumgeistern, aber sie sind
nicht so präsent. Aber lass uns das wirklich mal machen, lass uns mal irgendwas Cooles von denen wirklich mal demnächst vorstellen, weil das ist wirklich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde, das ist halt so independent at its best, irgendwie die sich selber nicht so richtig ernst nehmen, auch mit dem der Verleger empfiehlt und dann mit der, also das sieht einfach, das ist irgendwie witzig so.
Sehr
auch,
schön.
Also wenn, es ist halt ja so ein bisschen, was ich meinte, so auch ein bisschen so dieses, naja.
Ja, dieses ganz klassische Indie, wo man nicht dieses, das so im Fokus hat, dass es da nur unbedingt, das Mainstream-Publikum, sondern man macht das, worauf man Spaß hat, ne? Ohne darauf zu achten, was es am Ende an finanziellen.
Ja, Guilty Pleasure, genau, das Wort hatte ich nochmal gesucht.
Ja.
So. Okay, Mensch, dann jetzt wird es doch schon wieder lang.
Ja.
Also jetzt ganz schnell.
Noch, ganz wir machen
schnell
noch
mal wieder, richtig,
weil ich so
arbeiten.
Geil finde. Also kauft euch doch gleich, wenn ihr das Gratis-Comic nicht bekommt, dann kauft euch Silver. Ich glaube, da kann man nicht so viel verkehrt machen. Was kostet denn? Warte mal.
Genau, das wäre überhaupt nochmal ein Tipp.
14,95.
Ne? Wenn ihr da hingeht und irgendwie euch die Gratis-Comics abstaubt, dann wäre, glaube ich, schon cool, wenn man irgendwas anderes noch mitnimmt. Und wenn es halt, wenn es nur irgendwas für 4,90 ist oder so, aber irgendein Buch kaufen, glaube ich, dann hat man auch noch mal ein besseres Gewissen. Also mich würde echt interessieren, erzählt mal eure Stories, ob ihr irgendwas da erlebt habt oder dort wart oder was der Grund ist, weswegen ihr nicht dahin geht. Bis bald, ne?
Genau. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Guten Abend.
Ah, schon wieder. Nee. Vorweggeeilt. Kommen bald wieder. Tschüss.
Ciao.